herzlich willkommen in diesem wunderschönen Hotel, in das wir uns zurückgezogen haben, um in Folge 725 über The Bubble zu babbeln. Regie heute Abend führt Christoph Berner.
Guten Abend und ich sitze übrigens im Keller des Hotels mal wieder. Nach langer Zeit endlich mal wieder.
Ja, du musst dich noch isolieren. Quarantäne. Ja, und unser Hauptdarsteller, das ist Robert Krüger.
Howdy oder so ähnlich.
Jetzt mal den Howdy, Quatsch.
Der drogensüchtige, Oscar-bewährte Superstar dieser Sendung ist dann Stefan Kassmann.
Guten Abend.
Der hatte doch immer so Akzente, du hättest irgendeinen Akzent machen müssen.
Achso, der Mandalorian.
Ich und Akzente, weißt du? Das ist doch. Brauche ich gar nicht erst versuchen.
Ja, gut, dann nicht.
Naja. Ach je, was habe ich
da? Der hatte immer einen anderen Akzent, das war lustig.
Ist mir nicht aufgefallen.
Es war einiges lustig. Aber Stefan, fass doch erstmal zusammen, was es in The Bubble von Judd Apatow ging.
Genau, es geht um, wie eben schon angedeutet, um eine Filmcrew, die sich in eine Covid-Bubble in ein Hotel begibt, um dort den lange erwarteten Actionfilm mit dem, oh Gott, hoffentlich kriege ich den zusammen, mit dem wundervollen Namen Cliff Beasts 6 oder sowas, Everest oder ähnlich, zu drehen. Und am Anfang müssen die Schauspieler erstmal in 2 Wochen Quarantäne. Das heißt, jeder sitzt in seinem eigenen Zimmer und das steigert natürlich die Stimmung. Und die Dreharbeiten, die wir dann beobachten dürfen, laufen auch, ich möchte sagen, nicht ganz perfekt. Und von da an geht es dann abwärts, seitwärts.
Im Englischen würde man sagen sideways.
Ja, und das ist vielleicht auch schon ein Problem, was ich damit habe. Aha. Es geht halt nur seitwärts. Genau,
da geht nichts voran. Weder nach unten, noch nach oben, noch irgendwo hin.
Ja, das ist ein bisschen schade.
Es ist so eine Aneinanderreihung von Ideen. So, ich habe immer so das Gefühl gehabt, okay, jetzt hat irgendwie Judd Apatow saß 2 Jahre zu Hause und hat ganz viele Ideen gehabt, aus was er mal lustige Filme machen kann. Und die hat er jetzt alle in diesen Film gepackt. Und zum Teil auch genreübergreifend, wilde Mischungen, zum Teil wirklich ganz lustig oder ganz charmant, oder aber insgesamt halt irgendwie ohne roten Faden.
Also, ich hatte einen Eindruck, der geht in genau dieselbe Richtung, und mein Gedanke war Sketch-Comedy. Es ist so,
die einzelnen
Szenen waren immer so, man hatte das Gefühl so, das wäre ein guter Sketch für Samstagnacht gewesen oder für Saturday Night Live. Und dann haben sie ja auch, also Kate McKinnon und so waren ja Saturday Night Live Leute dabei.
Ja, ja.
Und der war gut. An sich war der gut. Und dann passiert wieder irgendwas total Langweiliges und dann kommt der Nächste, der richtig gut ist. Aber dazwischen ist man so,
Also richtig langweilig, also ich hatte eigentlich nie in dem Film so das Gefühl, ich langweile mich. Aber ich hatte so das Gefühl, der Film ist ganz schön lang. Also so, es ist plätscherte, unterhaltend. Man hat so das Gefühl, ich will jetzt nicht ausschalten, so ist es nicht. Ich ärgere mich nicht darüber, dass ich ihn sehe. Aber es ist eigentlich kein echter Film. Es ist so Geplätscher. So nettes Geplätscher. Zum Teil ein bisschen Kifferhumor. Aber insgesamt schon so, ganz unterhaltsam. Aber irgendwie ohne Kraft.
Von dem würde ich wirklich gern den 84-Minuten-Cut sehen. Weil der hier hat 125 oder so.
Ja, auch das, ja.
Ja.
Ach, gibt's einen kürzeren Cut oder was?
Nein. Ich stelle mir den so vor, den 84-Minuten-Cut, den man daraus machen sollte.
Ja, könnte man ja easy einiges rausschneiden.
Komisch, vielleicht kriegst irgendwie. Du dann das Pacing so hochgeprescht, dass du dann wirklich so von einem Lacher in den nächsten,
Es ist immer noch keine Story. Es ist halt eigentlich keine Story.
Ja, aber wenn du dich wirklich am Boden kaputt kringelst vor Lachen, weil sie dir keine Zeit lässt von dem einen Witz, wo du schmunzeln musstest, direkt den nächsten hinterher und direkt den nächsten und direkt den nächsten, dann ist vielleicht irgendwann egal, dass er keine Story mehr hat, weil du dich wirklich die ganze Zeit kaputt lachst. Aber wenn du dann immer so Zeit wieder hast, dich zu, so lustig war jetzt auch nicht. Und dann kommt der nächste so mittelgute Gag, weißt du, wenn die schneller kommen würden, vielleicht wäre es besser.
Ja.
Was wirklich cool gemacht war, fand ich, war diese Vermischung von Backstage oder das Leben, was die in dem Hotel führen. Und dann hat man ja in den Film geschaut, und zwar mit CGI.
Also das war saulustig. Macht man das so, dass man on-set CGI anguckt?
sehr lustig, durch so fiktives Himalaya-Setting, was überhaupt nicht nach Himalaya aussah, völlig egal.
Nee, gell, also auf 8000 Meter, nee, wie hoch waren die? Ah, die waren kurz vorm Gipfel, also die waren
auf dem Gipfel, das war voll lächerlich.
Und es standen überall Bäume rum.
Ja, haben frei geatmet und haben gegen Dinosaurier gekämpft, das war vollkommen absurd. War das und
nicht
dran? Dann aber.
Nee, sollten Dinosaurier sein.
Sollten Dinosaurier sein.
Drachen,
fliegende T-Rexe. Und der Mandalorianer immer, how can they fly? They don't have feathers.
Das ist so gut. Und dann aber immer wieder praktisch da auf die Metaebene gegangen und dann halt das Ganze mit Greenscreen gezeigt, wo sie dann an irgendwelchen Schnüren hängen und
wie sie in diesem Ding rumklettern und dann anfangen sich zu übergeben und runterfallen und
bewusstlos werden.
Alle hängen so in der Luft, Alter.
Ich kann nicht
diese
mehr.
Szene ist wirklich das Lust. Mehr.
Hängt dann einfach so an der Wand in der Luft. Das war schon geil.
Schwebt. Die eine macht wieder mit Kotze im Gesicht auch so, kann Make-up mal gerade vorbeikommen? Ich bräuchte mal.
Das war also wirklich urkomisch.
Die Szene war wirklich, wirklich die beste.
Ich glaube, das ist wieder so.
Das CGI dann an ist und wenn das CGI ausgeht und du siehst diese zwei Mocap-Guys, die Dinosaurier spielen. Das muss man wirklich zugutehalten. Da waren so unfassbar viele gute Backstage-Gag-Szenen dabei.
Ja, ja.
Und diese Mocap-Guys waren wirklich auch immer ein Highlight, wenn die da waren.
Ja, gute Timing und für Gags. Also es war alles gut. Da kann man nichts sagen. Aber es war halt kein Film.
Ja, ich glaube sogar, dass wenn wir den Film zum Beispiel überraschend in der Sneak gesehen hätten, da nichts.
Ja, das wäre ein großes Fest. Also.
Wir hätten so gelacht. Ich glaube, das ist. Ich finde, ich habe jetzt schon bei unserer Besprechung mehr gelacht als während des Films. Einfach weil man sich so diese Gags nochmal zurufen kann. Und das irgendwie auf eine ganz andere Art lustig wird.
Ja, auch diese Splatter-Szene, die dann zwischendrin mal kommt. Wo man sich denkt so, what? Auch das war so gut. Also so gut eingesetzt.
Ja, meinst du jetzt die mit dem Security-Mann oder die, wo...
Mit dem Ausbruchversuch, meine ich.
Naja, mit dem Ausbruchsversuch, genau. Ja, es gibt ja noch die eine, wo sie den einen Schauspieler, der das Set verlässt, rausschreiben müssen. Das ist auch großartig. Ja. und eine schöne Jurassic Park-Referenz. Und E.T., beides in einer Szene.
Ja, ja, wahnsinnig viele Referenzen sind drin. Also das ist alles sehr, sehr rund. Da kann man überhaupt nichts drüber sagen, Negatives. Aber es ist kein Film. Also es ist fehlt einfach ein roter Faden.
Auch die, also zum einen hat er ja irgendwie seine halbe Familie da besetzt, also Frau also Ehefrau und Tochter von Apatow.
Ja, und die Homies waren ja auch wieder fast alle dabei. Die üblichen Apatow-Familie.
Ja, Iris Apatow ist seine Tochter, also die TikTok-Influencerin gespielt hat.
Oh, dieser TikTok-Tanz war so gut, dieser am Anfang.
Ja, der war nicht nur einer, da waren ja mehrere im Film.
Der am Anfang, wo die alle mit ihm tanzen, so Duchovny tanzend und der Mandalorian, das war so fantastisch. Habe ich, als er fertig war, direkt mir nochmal angeschaut, weil ich es so gut fand. Hat so wirklich Spaß gemacht. Viel besser als alles, was ich auf TikTok bisher gesehen habe.
David Duchovny hatten wir erwähnt, dann die Leslie Mann ist seine Ehefrau.
Ich war auch grandios.
Wie denn?
Lauren. Und erinnert ihr euch noch an, oh Gott, wie hieß der Film, mit diesem Karaoke-Fernsehsendungsmann und Meryl Streep? Stefan, du hattest den vorgeschlagen. Prom hieß der, glaube ich.
Ach Gott, oh je, schlimm.
Erinnert ihr euch noch? Aber da fanden wir den Lehrer aus der Schule, den Direktor aus der Schule, den fanden wir so toll.
Und der war hier auch dabei?
Keegan-Michael Kay spielt hier den Typen, der die ganze Zeit versucht, die Leute in seine Sekte reinzubringen.
Diese Sekte.
Ah, du hast recht.
Keegan-Michael Kay sehe ich so gerne. Oh, das ist so lustig.
Stimmt, ja, du sagst.
Der hat auch dieses Jahr in der Woche vor der Oscar-Verleihung diese NFL Honors gemacht und über die ganzen Footballspieler gelästert und alle. Keiner hat ihm in die Fresse gehauen, alle haben freundlich gelacht. Das war sehr schön.
Die wissen halt, wie das geht, wie man mit seinen Aggressionen umgeht.
Ja, genau.
Ja. Sehr schön.
Ja, das fand ich, also auch diese Art von, weißt du, so, natürlich fallen dir da sofort ein paar Schauspieler ein, die in irgendwelchen komischen Sekten drin sind. Ja. Muss man auch gar keine Namen nennen irgendwie. Versucht auch gar nicht irgendwie einem nennenswert irgendwie zu imitieren oder so. Aber die Tatsache, dass da einer am Set ist, der die ganze Zeit irgend so einen Schwurbelquatsch redet und die Leute versucht, in seine Motivation zu sekten. Ich bin auf gar keinen Fall ein Guru. Nein, nein, das hat nichts Sektenartiges.
Nein, ein Kult ist das nicht. Nee, nee, nee. Naja, es hat Ähnlichkeiten, aber nein, nee.
Genau.
Ja, super.
Ja, und dann halt die von Pedro Pascal gespielte Figur, der Dieter, der irgendwie sicher darauf ausruht, dass er mal irgendwie einen Oscar hat, wer weiß in was, wissen wir nicht so genau, erfahren wir nicht.
Mandalorian.
Und, nee, genau. Und die ganze Zeit im Grunde voll auf Drogen ist, alles nimmt, was er kriegen kann und immer durch die Szenen wandert und in jeder Szene einen anderen Dialekt spricht und völlig so im Hintergrund rumwandert und man weiß nicht, ist die Rolle so geschrieben oder ist er einfach nur betrunken und dem Regisseur ist auch schon egal, aber die geraten dann auch irgendwann mal aneinander, er schreit ihn dann an, dass er der schlechteste Schauspieler aller Zeiten sei. Und man kann sich das so richtig vorstellen, auch wenn dann immer irgendjemand das noch so kommentiert. David Duchovny will immer das Skript umschreiben und dreht völlig durch und rennt weg. Super. Und dann fragt dieser eine Mocap-Guy den anderen, was war das? Let's call this storm off. Und dann aber auch, ich will es nicht spoilern, aber die Art, wie der Film sich auflöst, man hat die ganze Zeit das Gefühl, das kann ja nichts werden. Also ich meine, das wird doch niemals ein Film, was sie da drehen. Mhm. Und die Art, wie der Film es am Ende auflöst, die fand ich auch gut. Das war clever gemacht. Aber ja, wie Christoph sagte, es hält nicht zusammen. Es ist keine Geschichte. Es ist eine Ansammlung von coolen Sketch-Ideen.
Ja. Das fällt mir auch schwer, das zu bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Total. Wie fandet ihr den Star Wars Cameo? Es gibt ein Cameo von Daisy Ridley, also Rey.
Stimmt, ja.
Und ich dachte noch, weil sie taucht am Anfang so in ganz klein auf, aus so einem kleinen Computerscreen von so einem Gerät, wie so eine virtuelle Assistenzfigur da irgendwie. Und es scheint so.
Und Trainerin.
Und dann, genau, so eine Trainerin. Und dann gibt es eine Sexszene zwischen dem Mandalorianer und Rey, was irgendwie auch fantastisch ist für Star Wars-Fans.
Sehr schön.
Und dann rennt am Ende hier, wie heißt er? Ich kann seinen Namen mir immer nicht merken. James McAvoy rennt dann irgendwie noch am Schluss durch so eine so Cameo-Auftritte. So einfach so,
ach, stimmt.
Sie irgendwo auf der Straße, oder James McAvoy. Und ich denke mir so, ey, das ist doch. Und dann ist die Szene auch schon vorbei und fertig.
Oder Benedict Cumberbatch.
Macht nicht irgendein Scherz mit Rollstuhl und sowas? Irgendjemand? Da war doch irgendwas, oder?
Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
James, hier, McAvoy ist doch hier von X-Men, gell? Der
stimmt, da gibt es einen schlechten.
Und da macht irgendeiner einen dummen Scherz mit dem Rollstuhl.
So Scherze irgendwie mit Leslie Mann, die ist doch auch, der wirft ihr vor, dass er fremdgegangen sei und dann irgendwie mit dem Typ aus Friends oder so, und die war doch in Wirklichkeit mal mit dem Typ, oder ich weiß nicht mehr, mit Paul Rudd zusammen. Und der war bei Friends oder so. Irgendwie, da sind ein Haufen so komische Anspielungswitze drin.
Das ist halt das Tolle bei Judd Apatow, der kriegt halt jeden, gell? Das ist für ein lustiges Cameo. Also.
Ja, für diesen einen Witz, wo die Studio-Offizielle da nochmal eine Ebene nach oben telefoniert und nochmal eine. Da hatte dann mal John Lithgow für so eine Szene von einer Minute oder so. Die nächste Cameo.
Genau, der kriegt halt einfach jeden für noch einen schlechten Scherz kriegt er halt noch irgendjemanden, eben Cumberbatch zum Beispiel. Gell?
Ja. Meint ihr, der war wirklich drin oder es war Computer?
Der war wirklich dabei.
Er wird ganz normal gecredited.
Ja. Echt?
Ja.
Aber das sah so seltsam computermäßig hingefaked aus, dass ich dachte, das sei wirklich aus dem Computer.
Vielleicht war er drin und sie haben ihn dann wieder kaputt gemacht.
Ja, also genau. Ich ging davon aus, dass von der Optik her, ich habe den Credit nicht gesehen, von der Optik her habe ich gedacht, das ist einfach mit dem Computer gemacht. Also, und das Schöne ist doch, ich glaube, Pedro Pascal sagt dann auch zu ihm, stop being my Benedict Cumberbatch. Ja. Auch ein Satz ist, den man nicht oft hört.
Ach ja, Hätten wir den mal zusammen in der Sneak gesehen.
Ja, so halb betrunken auf einem Sofa zusammen wäre auch lustig gewesen, aber.
Ja, oder so, genau.
Ja.
Aber so beim Christoph auf dem Klo war es halt mehr so, geht so. Oder tue ich dir da Unrecht?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich ihn geschaut habe. Ich habe mal am Anfang der Woche geschaut und ich habe seitdem sehr viel Upload geschaut, deswegen weiß ich es jetzt nicht mehr.
Ups.
Aber ich glaube, da werden wir nächste Woche drüber sprechen, weil wir sind beide fast durch.
Ja. Noch einen Abend, ich habe noch 6 Folgen vor mir.
Ich schaue es heute fertig.
Vorhin waren es noch 5 vor mir.
Ich rate wild, ich habe keine Ahnung, wie viel ich noch habe.
Nee, es sind nur 7 Folgen, die zweite Staffel, von daher.
Ja, da habe ich noch 6 vor mir.
Bevor ihr da jetzt abschweift, wir müssen Cliff Beast 6 The Battle for Everest jetzt noch mit Punkten belegen.
Cliff Beast. Ach ja.
Nee, ihr habt's geschafft. Ihr habt mir ja schon den Film schmackhafter gemacht, als er war. Ich habe jetzt beim Nachbesprechen viel mehr gelacht als vorher. Ich gebe da 6 Punkte. Vielleicht 6,5. Nee, 6.
Ja.
Und mit der klaren Ansage, wenn ihr die Chance habt, schaut ihn nicht alleine, schaut ihn irgendwie mit Partner, Partnerin, mit Freunden.
Und mit halb angetrunken.
Ich glaube nicht, dass man betrunken sein muss. Es ist einfach, wenn einer anfängt, über irgendwas zu gackern, dann gackert der Rest mit und dann wird's lustig.
Eins, was mich genervt hat.
Jetzt kommst du, weißt du, wo ich schon Punkte gegeben habe.
mich hat's genervt, wie die den Nasenabstrich machen. Und ich dachte, das kann man doch nach 2 Jahren besser, oder? Also das war wirklich nicht gut.
Es hätte wenigstens einer dabei sein müssen, der richtig ist. Ein paar waren ja genau. Lustig, wo Gus Kahn da im Bad rumbohrt. Da musste
so lustig. Ja. Ich war heute wieder bei uns an der Teststation. Ich habe kurz überlegt, ob ich meinen Bart hinhalten soll.
Aber es war halt, also in der Regel wurde den ja so im Nasenloch, also nur so am Rand so ein bisschen rumgebohrt, dass das überhaupt kein, also dass das gar nicht unangenehm ist. Also beim richtigen Abstrich, wo ja auch der das Stäbchen in eine ganz andere Richtung führt, nämlich Richtung Rachen halt, da wird es dann halt kitzlig oder unangenehm oder wie auch immer. Oder löst
das
halt
bei mir tatsächlich
aus.
Nicht so.
Genau, ich finde es eigentlich auch ganz okay. Also
ich finde das nach hinten zum Rachen hin, finde ich erträglicher, wenn ich das nach oben in die Nase mache, fange ich eine Sekunde später an, fürchterlichen Niesanfall zu kriegen und kann 10 Minuten nicht mehr aufhören.
Man fängt an zu niesen, das schon, aber so dieses Gefühl, dass man merkt, dass man so hat, dass das unheimlich weit im Inneren war, das hat man da halt eigentlich nicht, sondern also das so wie die da tun, gell? Und das war halt auch einfach nicht gut ausgeführt. Also kein gutes medizinisches Personal. Das fand ich etwas enttäuschend.
Das war auch nur Amateure, oder?
Aber diese Quarantäne, die sie da machen, die ist ja sowieso für den Arsch, oder?
Völlig.
Die stecken sich da 14 Tage in Komplettisolation, sind jeder im Hotelzimmer eingesperrt und dürfen nicht aus dem Zimmer raus. Und denkst du, das ist ja mal, da ziehen sie ja mal wirklich gut durch. Und dann sind am nächsten Tag einfach 200 Statisten und Zeug und Kameraleute und alle, die das nicht gemacht haben und rennen rein und raus und irgendwie und innerhalb von kürzester Zeit haben da alle irgendeine Seuche. Ja. Kannst du dir das mit den Darstellern in den 14 Tagen auch komplett sparen? Was soll das denn?
Ja. Na, vielleicht waren die ja auch irgendwo anders in Quarantäne. Oder haben sich häuslich isoliert.
Don't know.
Ja. Naja, also ich gebe auch 6 Punkte. Also, wie gesagt, großer Spaß, angenehm vor sich hin plätschernd, aber am Ende nicht mehr. Also es ist halt kein Film, es ist eine Sketch-Sammlung.
Ja, ich gebe 5. Vor dieser Besprechung war ich eher bei 3,5, 4, aber ja, jetzt bin ich genau in der Mitte. Es ist ein Hin- und Hergerissen sein und dann lande ich genau in der Mitte.
Das bringt uns direkt zur Droge der Wahl.
Habt ihr irgendeine sinnvolle Verbindung zu dem Film? Also ich meine, wenn man jetzt Kokain hätte oder so, dann hätte
Droge
man
Droge allein ist doch schon eine sinnvolle Verbindung, oder?
Droge der Wahl ist ganz gut. Ich hatte überlegt, Bubble Tea kaufen zu gehen, aber ich habe es noch nie getrunken.
Wer hat denn?
Ich auch nicht.
Noch nie Bubble Tea getrunken?
Nee. Hab ich mir nicht getraut. Ich finde es so ekelhaft, dieser Gedanke.
Echt? Ich bin kein Hipster.
babbeln.
Ich habe das schon mal gemacht, aber damals, als die erste Welle davon kam und es total neu war, da habe ich das ausprobiert.
Ja, also wenn das einer hier bei uns machen muss, dann du. Ja,
klar, das ist logisch.
Es ist vollkommen belanglos. Insofern, also es ist nicht eklig. Ich weiß nicht, was dich da in dieser Vorstellung aber stört. Aber
sind die nicht irgendwie schleimig, diese Dinger oder diese Bubble?
Nee, die sind kleine Kugeln und im Mund macht es dann plopp und dann sind sie weg. Also.
Echt?
Da ist nichts Schleimiges oder so.
Und da ist nicht die Hülle ist dann aufgelöst oder wie ist das?
Die ist dann halt irgendwie so ein, ich weiß nicht genau, wo die hin verschwindet. Die ist halt irgendwie, du merkst sie nicht mehr nennenswert, die ist dann weg.
Vielleicht wie so ein Gummibärchen oder so.
Ja, so irgendwie. Das ist dann so ein kleines, wie so Fruchtfleisch in deinem Tee. Das ist dann nicht so schlimm.
Ich habe mich bisher nie getraut. Das war mir immer irgendwie sehr
suspekt. Da gibt es wirklich nichts zum Trauen, aber auch nichts zum Verpassen insofern.
Aber ist ja wieder in, oder?
Weiß ich nicht, ist das so? Dann habe ich diese Welle jetzt noch nicht mitbekommen.
Vielleicht ist er auch schon wieder rum. Aber ich dachte, hätte es ein Revival gegeben.
Es war so eine ähnliche Zeit, wie da auch dieser Froyo-Hype war. Und da muss ich ja sagen, dem traue ich ein bisschen hinterher, weil wir hatten in Frankfurt, in Bornheim einen ganz guten
Frozen-Joghurt.
So ein Frozen-Joghurt-Laden. Und die haben halt dann, also wie das dann halt immer so war, die zapfen dir dann da diesen Joghurt in deinen Becher und dann konntest du ja immer aussuchen, was sie da so drauf, die Toppings, die du da drauf haben wolltest. Und natürlich gibt es dann diese ganzen albernen, komischen, bunten Perlen und der ganze Blödsinn und was weiß ich, zerbröselte Oreo-Kekse und so. Aber in dem Laden gab es halt auch immer irgendwie frische Himbeeren und frische, weiß ich nicht, Blaubeeren und sowas. Und ja, du kannst auch Kiwis und so ein Kram machen, das weiß ich nicht, wollte ich da nicht unbedingt, aber so irgendwie so ein Frozen-Joghurt mit so ein paar Beeren und irgendwie einer Fruchtsoße oder so, das fand ich immer ziemlich geil. Das fand ich erfrischender und ist ein bisschen weniger Zucker drin als in Eis. Und dann ist dieser Hype zu Ende gegangen und der Laden ist pleite gegangen und seitdem weiß ich nicht, wo ich jetzt noch vernünftig Frozen-Joghurt kriege.
Das ist das Problem, wenn man sein Geschäftsprinzip auf so einen Hype aufbaut, dann ist
ja,
es halt auch total. Irgendwann wieder vorbei, gell?
Aber, also wie gesagt, dem traue ich mehr hinterher als dem Bubble Tea.
Das
der
heißt,
könnte mal zurückkommen, der Trend.
Du hast heute weder Bubble Tea noch Frozen Yogurt als Droge der Wahl, aber was hast du denn als Droge der Wahl?
Dieses Hotel war ja wie so ein Schloss und irgendwie sagte das in meinem Kopf England. Ich weiß nicht, ob der Film behauptet hat, dass er in England spielt, aber es sagte zu mir England. Und
natürlich bei London, die wollten doch da abhauen nach London.
Ach, siehst du. Was Englisches ist mir nicht unmittelbar eingefallen, aber ich dachte mir, Die haben da bestimmt Whisky getrunken und deshalb habe ich jetzt hier Scotch. Glendronach, 12 Jahre.
Aha. Ähnlicher Gedanke. Ich hatte auch so, ob ich jetzt Gin trinke. Und ich hatte irgendwie wenig Lust, Gin pur zu trinken. War mir nicht so nach. Und da bin ich dann auch nach Schottland tendiert und ich habe Jura Superstition.
Fein, fein.
Siehst du mal, ich dachte, ich trinke eigentlich auch was pur, dann habe ich festgestellt, dass ich doch keine Lust darauf habe und ich lang keinen Negroni mehr getrunken habe und dann habe ich Wermut mit runtergenommen in den Keller und habe dann während der Aufnahme eben festgestellt, dass ich gar keinen Gin da habe, aber der Geneva von der letzten Woche ist noch da und ich finde, dann ist das nah genug dran.
Ja.
Es ist halb Negroni, halb Boulevardier sozusagen.
Also du hast einen immerhin ein
Gin-Groni.
Bullet-Groni. Immerhin ein Gin-Cocktail genommen für England, aber dann den Gin weggelassen.
Aus Holland. durch Holland ersetzt und.
Die einzige englische Spirituose weggelassen in deinem Drink. Aber gut, kann man machen.
Ja, also wenn ein Land für Drogen einen Ruf hat in Europa, dann ist es ja.
Stimmt.
Ja. Holland und damit ist es ja.
Ja, und Portugal.
Portugal?
Ja, die haben doch harte Drogen legalisiert.
Entkriminalisiert, glaube ich.
Oder entkriminalisiert.
Komm. Was haben die gemacht?
Harte Drogen entkriminalisiert.
Und schon vor Jahren.
Ob das gut geht und es ist sehr gut gegangen.
Ja. Also Heroin, Kokain, Zeug, alles wirst du nicht für in den Knast geschmissen.
Egal wie viel du hast.
Ich glaube, Handel ist schon verboten, aber halt Konsum und Besitz von Verbrauchsmengen, ich weiß die genauen Regelungen nicht. Ja.
So wie bei uns halt Hasch.
Ja.
Okay.
Ich weiß nicht genau, wie das mit, ob das Beschaffungskriminalität dann schon entproblematisiert, weil wahrscheinlich Handel damit trotzdem verboten ist.
Wohl.
Ja, aber die genauen Details weiß ich nicht, aber zumindest macht es diese ganzen Problematiken mit ja, dass du dich schon fürs Konsumieren irgendwo verstecken musst und so, dass das ja, nicht genau der Fall ist.
Das ist, klingt nach einem klugen Plan.
Ja, ist wohl ziemlich erfolgreich.
Ja.
Ja, und auch schon echt lange, also
ja, ja. Ist mal wieder komplett an mir vorbeigerauscht.
Siehst du mal. Ja, ist wahrscheinlich auch was zumindest jetzt irgendwie öffentliche Stellen von Regierungsseite nicht unbedingt an die große Glocke hängen wollen. Das muss dann schon die Presse von sich aus machen.
Ja.
Jo, so. Wie gehen wir weiter?
Ich habe letzte Woche über The After Party gesprochen und wollte nochmal kurz sagen, ob sich's lohnt. Also nicht, dass das Ende so besonders doof würde oder sowas. Und ich kann sagen, mir gefällt das Ende. Ist nochmal ein netter Dreh. Es ging ja darum, so ein klassischer...
War auf Apple TV.
Genau.
Eine Serie, oder?
Ja, ja, so ein Whodunit, ein bisschen...
Ah ja, richtig.
Komödiantisch, ein bisschen Krimi, ein bisschen... ja, wie heißt es denn, wenn man schon dieses Coming of Age hinter sich hat und sich dann 10 Jahre später wieder trifft? Come of Age? Na, egal.
Hier steht High School Reunion, ich glaube, das reicht als.
Ja, genau, sowas. Und ja, es letzte Woche fehlt mir halt noch so, dass der Abschluss, ich hatte ja erzählt, dass immer die einzelnen Schüler jeweils eine Folge haben und da erzählt wird. Und am Schluss ist halt auch noch die Ermittlerin dran, die auch noch eine Folge sozusagen hat, wo sie ihre Geschichte erzählen kann. Und dann kommt am Schluss die große Auflösungsfolge. Und es wird elegant gelöst, klug, ohne den Zuschauer vorzuführen. Es gibt ja manchmal so, ja, und ich wusste es schon die ganze Zeit. Und du denkst dir so, woher willst du das wissen? Das kann gar nicht. Und naja. Ja, also deswegen weiterhin eine Empfehlung, The After Party, aber erst nachdem man Suspicion geschaut hat. Der Christoph möchte noch über Let's Dance sprechen, was ja auch quasi eine After Party ist. Nicht so, wie du das jetzt meinst.
Let's Dance läuft ja momentan wieder, schon seit ein paar Wochen. Praktisch jede Woche ist irgendjemand in Corona-Quarantäne, was es irgendwie ziemlich seltsam macht dieses Jahr, aber ja, sei es drum, es ist halt so. Weswegen ich jetzt drüber sprechen will.
Oder, auch von den Promis, oder?
Ja, es geht quer durch. Okay. Also sowohl, ich glaube, es war Lambi war schon und auch der Hartwig und Promis, Tänzer, alle. Also es ist, jeder fällt mal aus, so ungefähr. Ja. Aber ja, egal. Weshalb ich jetzt es ansprechen will, ist mein Lieblings-Ninja Warrior, René Caselli, der dieses Jahr auch Ninja Warrior Germany zum ersten Mal gewonnen hat. Also der erste überhaupt, der es gewinnen konnte. Das war ja dieses Jahr oder letztes Jahr im Endeffekt, war das ja so extrem spannendes Finale, wo Moritz Hans, der ja auch schon bei Let's Dance mitgemacht hat, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr.
Vorletztes Jahr.
Hat tatsächlich geschafft, den Mount Migoriyama zu erklimmen in der verlangten Zeit. Das heißt, und war damit halt der Erste in der deutschen Ninja Warrior Geschichte, der das geschafft hat. Und danach kam halt René Caselli, den ich seit Jahren schon eben favorisiere. Das ist ein etwas aalglatter, etwas arroganter, unheimlich behender, unheimlich schneller Zirkusartist. Und der kam halt noch nach Moritz Hans und hat es halt schneller als er geschafft, so ein paar Sekundenbruchteile. Und Moritz Hans ist leer ausgegangen. Hat es zum ersten Mal geschafft, nach, ich weiß nicht, 10 Jahren Ninja Warrior. Und wird halt direkt 2 Minuten hat er alles verloren. Das war echt schlimm. Und ja, es, also René Caselli war einfach fucking grandios. Und als wir damals das gesehen haben, hat die Theresa nur so gemeint, so, ja, da hat sich jetzt gerade jemand für Let's Dance qualifiziert oder irgendwie sowas. Ja, und prompt, so war es dann halt auch. Also René Caselli ist halt jetzt dabei bei Let's Dance und ist meistens grandios, tanzt mit Katrin Menzinger, mehrfache Weltmeisterin im Showdance und ist wirklich toll, den beiden zuzuschauen. Allerdings nicht bei allen Tänzen. Er ist sehr unterschiedlich. Also gerade so alles, wo man...
Was ist denn Showdance?
Google.
Du das nicht weißt?
Ja, es nimmt mich gerade so...
Auf jeden Fall alles, wo man eben krasse Körperspannung braucht, ist er halt super und alles, wo man so locker sein muss, also so Salsa und so,
alles, ja,
war halt gar nicht sein. Gell? Und die bauen halt auch immer Akrobatik mit rein, also er macht immer irgendwelche Salti und krasse Hebungen und Würfe und so, das ist immer krass. Und diese Woche, und deswegen spreche ich eben diese Woche darüber, diese Woche haben sie Tango getanzt und das war der fucking beste Tango, den ich jemals gesehen habe. Und das war auch das, was die Juroren gesagt haben. Und das war, dieser sind ja oft überschwänglich, aber das war schon glaubhaft, weil es ist, also bitte schaut das gerade du, Stefan. Ich werde das verlinken auf unserer Seite.
Oh ja, das möchte ich sehen.
Es ist so ein fucking fantastischer Tanz gewesen.
Cool.
Mit so krasser Körperspannung, wo man so wirklich so krasse Dinge, wo du dachtest so, okay, wenn er jetzt nur kurz nicht 100% Körperspannung ist, dann kommt sie einfach nicht exakt zwischen seine Beine und tritt ihm die Kniescheibe raus. Also es war wirklich so derb, also so schnell und so, es war wirklich fantastisch. Also so einen Tango habe ich noch nicht gesehen in meinem Leben. Es war echt krass.
Wow.
Ja. Wirklich, wirklich krass. Also schaut euch das an, ich verlinke das bei uns auf der Seite.
Mhm.
Ja. Und es wird wohl auf ein Finale rauslaufen, auf ein Duell zwischen ihm und Janine Ullmann, geborene, wie hieß die, Reinhard früher? Viva-Moderatorin, so eine dünne, kleine Blonde, die dann diesen Schauspieler Kostja Ullmann geheiratet hat und mittlerweile habe ich ja mit
ihm Schaum. Schaumspieler, hörte sich das an.
Habe ich Schauspieler gesagt?
Nee, es hörte sich nur so an.
Ja, ein Schaumspieler hat die geheiratet. Kennt ihr, wenn ihr die seht. Das ist eine von diesen ganz klassischen Viva-Moderatorinnen des beginnenden Jahrtausends. Mhm.
Das ist ja irgendwie an mir vorbeigegangen, dieses Viva.
Vielleicht war es auch MTV, vielleicht wechsle ich das auch. Aber ich glaub,
es ist dieses ganze Musikfernsehen, sagen wir es so.
Der einzige Name, der mir was sagt in dieser Liste, ist Bastian Bielendorfer, auch wenn ich den nicht...
Der Wer?
Oh, der ist nicht mein Fall. Das ist ein,
kenne den nicht,
ich,
aber
Comedian.
Der hat einen Podcast zusammen mit Reinhard Remford von Minkorrekt. Und nur weil der den dauernd immer erwähnt, dass er der Alliteration am Arsch heißt, der Podcast, aber ich habe da noch...
Lispelt doch grauenhaft.
Also. Keine Ahnung, ich habe von diesem Podcast noch keine einzige Folge gehört. Ich höre nur immer wieder den Namen, wenn Reinhard in Minkorrekt über ihn redet. Und da fiel mir auf, dass ich diesen Namen kenne, aber ansonsten sind die Leute...
Muss ich mal reinhören, weil ich finde es sehr schwer, ihm zuzuhören, weil er so krass lispelt.
Bei Amira Poffer kann ich mir vorstellen, wer das ist, so vom Nachnamen her, aber auch da...
Das ist sie mit dem verwandt irgendwie.
Ist seine Frau?
Soll seine Frau sein. Und Caroline Bosbach, hat die was mit dem...
Ist die Tochter, ja.
Von dem Politiker?
Ja, und sie ist auch Politikerin, genau.
Ah,
ist aber schon raus. Genau.
Ja gut, dann Hardy halt so Krüger Junior, okay.
Genau, Park.
Ist denn Lilly van Zijn-Wittgenstein-Berleburg?
Ist eine Gräfin von zu Zijn-Wittgenstein-Berleburg.
Ah,
also
okay.
Eine Adlige. Aber die ist auch schon raus. Die war sehr begeistert. Man hat richtig gesehen, man hat die richtig angesehen, dass sie ein krasser Fan der Show ist. Hat wirklich Spaß gemacht. Also so, weil man so richtig gesehen hat, sie ist halt sehr down to earth und freut sich einfach da dabei zu sein, weil sie das halt davon immer schon träumt. Aber sie war leider sehr unbegabt.
Das ist doch schön, wenn so jemand, also das ist doch...
Ja. Ja, es war total nett. Also die war wirklich, die hat, ich finde, sehr Werbung für sich gemacht. Aber ja, die ist schon raus. Und wer war es noch raus? Oder wer ist. Ja, es sind halt so ein paar GZSZ-Schauspieler, die kenne ich auch nicht. Tülke ist auch rausgeflogen. Und dann noch so eine andere, die ich auch überhaupt nicht kenne. Und hier, Michelle hat mitgemacht. Das war sehr lustig. Die hat, also diese Schlagersängerin, die früher mal mit wie hieß der Reim? Matthias Reim verheiratet war.
What?
Ja, ja. Lange Jahre. Oh
Gott, du holst Namen aus meinem Hirnwindung, wo ich denke so.
Matthias Reim kennt ihr, oder? Der
erfolgreichste
deutschsprachige Lied der 90er Jahre gemacht hat. Verdammt, ich lieb dich.
Oh Gott, jetzt habe ich Ohrwurm. Dankeschön.
Ich habe gerade überlegt, wie das heißt und bin nicht drauf gekommen. Ja.
Und das Lustige bei ihr ist, dass sie im Einspieler von der Kennenlern-Show ganz am Anfang irgend sowas sagt wie, mag ja sein, dass sie als Favorit gehandelt wird, aber auch sie muss sich das hart erkämpfen, bla bla bla. Und da wurde sie halt prompt vom Hartwig dann direkt in der Show gefragt, so, ja, wer sieht dich denn als Favorit? weil halt sie sich als Favorit sieht, weil sie halt eine Musikerin ist, ja. Und das hing ihr ein bisschen nach und sie war auch nur so halb gut. Also nicht richtig schlecht, aber auch nicht richtig gut. Aber da hat man bei ihr halt immer ganz genau, ich meine, das macht man bei den Musikern eh immer. Da schaut man immer besonders hin, sind die im Takt? Und gerade die Schlagersänger sind häufig nicht im Takt.
Bei denen ist ja auch egal.
Genau. Und das ist halt schon lustig dann ein bisschen. Obwohl, also sie war nicht richtig schlecht, aber sie war auch nicht gut. Also, ja. Aber völlig egal, es ist eine Show wie. Wie immer, das Tanzniveau ist nicht enorm hoch, also es ist nicht so wie, ich glaube letztes Jahr war das, wo das Tanzniveau so krass war, das ist diesmal nicht, man hat halt zweieinhalb ausnehmend gute und alles andere kannst du ziemlich vergessen, also E-Cat quält sich halt mit dem Behlendorf durch die Gegend, weil der halt ultra schlecht ist. Und E-Cat holt halt aus ihm raus, was geht, was ziemlich gut ist zum Teil. Aber am Ende ist es halt auch mehr Comedy, was der so zusammentanzt. Und diesen Tango mit René Caselli und Katrin Menzinger muss man gesehen haben.
Dann verlinke ihn mal, dann gucke ich den heute Abend noch.
Mach ich.
Oh Gott, ich habe gerade so über den Wikipedia-Artikel von Michelle drüber gelesen. Das ist ja auch großartig. Ein Hundefriseursalon eröffnet, wieder zugemacht, dann Privatinsolvenz, dann irgendwie, weiß ich nicht, dann mit jemandem verheiratet, der Shit Away mit Nachnamen heißt. Also,
was?
Ja, Joseph Shit Away. Ich meine, da kann er ja nichts für, dass er so heißt, aber man scrollt so drüber und ja, das heißt, ist jetzt gemein. Ich nehme das alles zurück, aber.
In Show 8 kommt ein Disco Fox Marathon?
Ja, das kommt mittlerweile jedes Mal.
Gott, wie schrecklich.
Ja, es ist schrecklich. Aber es ist auch oft ganz lustig. Ja, die Show ist wie jedes Jahr, aber dieses Paar ist ein Ausnahmepaar, muss man schon sagen.
Das ist auch voll gemein, manche müssen so Contemporary und Charleston so einen Quatsch tanzen.
Müssen alle. Es ist nur die Frage, wann sie es tanzen müssen. Und die Zuschauer müssen es ertragen. Also das ist wirklich furchtbar. Also Contemporary ist wirklich, wird auch immer viel zu hoch bewertet, finde ich ganz, ganz schlimm. Und Charleston fand ich am Anfang ganz lustig. Mittlerweile machen sie bei der Musik bei Charleston immer so fiese Comic-Soundeffekte in die Musik, damit es lustiger wird. Ich kann es gar nicht beschreiben. So
Boing und Kling.
Ja, genau. So, oh fuck, ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Ich krieg da das Kotzen, wenn ich das höre. Also ich habe wirklich richtige Aversion mittlerweile gegen Charleston und gegen Contemporary sowieso. Ein blödes, überbewertetes, kitschiges Gedönse, was immer mindestens 8 Punkte gibt. Das ist absolut nervig. Immer mit einer fürchterlich kitschigen Story dazu. Bäh. Kotze.
Ja. Wo kann man das gucken?
Ich glaube bei RTL.
Okay, dann kann ich es nicht gucken.
Warum das?
weil ich kein Satellitenfernsehen oder sowas habe.
Achso. Ja, man kann das ja auch irgendwo bei TV Now oder irgendwas. Aber
ja, im Internet kann man es nicht richtig gucken. Irgendwie, da muss man Geld bezahlen.
Ja, doch, man kann halt bei YouTube die Einzeldings, also kannst halt nur die Tänze dir anschauen, was eh viel sinnvoller ist, als diesen ganzen Quatsch, der außen rumläuft.
Ja, vielleicht mache ich das mal.
Also, finde ich eh sinnvoller. Wir nehmen das auf und schauen es dann häppchenweise über die Woche mit den Kindern. Die dürfen dann abends irgendwie eine halbe Stunde Let's Dance schauen. Und ja, so geht es halt bei uns häppchenweise. Dürfen zwei Tänze schauen und dann müssen die ins Bett.
Das ist ja auch ganz gut.
Ja.
Ja, ich hab am Wochenende auch mal wieder tanzen geguckt.
Oh.
Ja,
In live oder?
Ja, so in echt. Am Samstag war eigentlich das letzte zweite Bundesliga-Turnier angesetzt, Standardformation, und sollte von Mainz ausgerichtet werden. Da hat man schon überlegt, gehen wir hin, aber weiß nicht, so ein Turnier dauert ja auch 3 Stunden mindestens mit den zwei Kleinen. Ach nee, wahrscheinlich nicht, und das finden die auch alles gar nicht so cool. Und dann war wohl beim letzten Turnier in Altenburg alle Regeln aufgehoben. Und dann waren jetzt irgendwie 3 oder 4 Mannschaften krank. Überraschung. die haben erzählt, die Helfer und so haben die Tür aufgemacht. Wow, Maske, ihr könnt alle Masken runternehmen. Wir haben Freiheit, bla, irgendwas.
Ja. Corona ist vorbei.
Genau.
Diese Deppen.
So, ja. Und ja, dann waren halt die anderen Mannschaften krank. Und es waren halt nur hier die beiden Lokalen, also Mainz und Hofheim, die jetzt auch mittlerweile eine Standardformation haben, haben dann eine Show getanzt. Das heißt, jedes Team hat zweimal getanzt und zwischendurch gab es Kaffee und Kuchen und man konnte mit den Leuten, die man alle von früher kannte, noch ein bisschen schwatzen. Und genau das haben wir gemacht. Und das konnten unsere zwei Kleinen dann noch gut aushalten. Und ja, da konnten wir das Mainzer Team mal wieder sehen. Da gibt es doch tatsächlich welche, die tanzen da mit. Mit denen habe ich schon vor, weiß ich nicht, fast 20 Jahren auf der Fläche gestanden. Ja. Und die tanzen zu Roxette, was irgendwie überraschend ist, aber cool. Also es funktioniert echt gut.
Ja, Roxette kommt ja wieder, gell? Hast du das mitgekriegt?
Nee.
Also Per Gessle lässt Roxette wieder aufleben. Habe ich irgendwie letzte Woche, glaube ich, gelesen und nennt es so ein bisschen, ich glaube, er nennt es PG Roxette oder Roxette PG oder irgendwie sowas, also für Per Gessle.
Mhm.
Aber wohl so vom Stil her wieder Roxette.
Okay.
Und ich meine, der hat ja auch, glaube ich, einen Großteil der Musik geschrieben. Also das könnte schon funktionieren.
Ja, ich glaube, das war der Soundtüftler dahinter.
Es soll stilistisch irgendwo zwischen Look Sharp und Joyride sein, was ja im Endeffekt die beiden besten Alben sind.
Ja, das, was man hören will von denen.
Genau. Ja, genau. Von daher, ich bin gespannt. Ja. Vielleicht kriegen wir noch vernünftiges neues Roxette-Material.
Das ja.
Ich weiß nicht, ob das aus der Zeit dann noch funktioniert, ohne Nostalgie, weil mit neuem Material verbindet es ja keine Nostalgie. Mal gucken. Finde ich spannender als das ABBA-Revival. Also.
Ja. Nee, das klingt nicht schlecht. Es war jetzt auch so, dass natürlich, wenn so Lieder fürs Tanzen hergerichtet werden, ach ja, dann wird halt aus einem
Fading like a flower in Tango.
Ja, das war nicht ganz, aber es war halt schon irgendwie, also ich glaube nicht, dass sie ein Vierviertel zu einem Dreiviertel gemacht haben, aber.
Aber selbst sowas machen die, gell?
Das gibt's alles.
Bei Let's Dance auch, ist echt fies.
Ah, oh, das ist halt knapp vorbei, das ist nicht schön.
Nee. Ja, ja. Vor allem, wenn es dann so Lieder sind, die man liebt, gell? So.
Genau, und die man quasi Ton für Ton mitsingen kann. Also
Und dann noch Lieder, die glücklicherweise, oder vielleicht, weil es verboten war, glücklicherweise nie gecovert wurden. Und dann werden sie zu einem Dreivierteltakt verhunzt. Oder irgendwie sowas. Oh. Really?
Genau, ja. Ja. Ja, so, also Let's Dance, wer es schauen kann. Mhm. Und auf jeden Fall den Link in der Sendung anklicken. Ja. Das heißt, jetzt kurz Pause machen, Die Shownotes müssten alle mit dabei sein und da ist auch der Link dabei und dann kann man den anklicken.
Mach das.
Ja. Wir hatten eigentlich die Sendung so schön aufgebaut, dass ich jetzt Reprise zu Afterparty mache und dann machst du Reprise zu Dune, aber es kam noch einiges dazwischen. Aber jetzt reden wir nochmal kurz über Dune, aber es geht diesmal um das Spiel. Und ich gehe mal ein Kind holen, die heult. Bis gleich. Macht ihr sonst mal weiter.
Machen wir.
Wir hatten es letztes Mal nur kurz angedeutet. Ich wollte eigentlich letzte Woche schon darüber sprechen, aber diese Woche ist sogar noch besser. Es gab ja damals diese Computerspiele von Dune, die ja, das erste war, glaube ich, so ein Text-Adventure, wenn mich nicht alles täuscht. Und war schon, als ich es gespielt habe, was Ende des Jahrtausends war, schon so outdated, dass es eigentlich nicht möglich war, es zu spielen. Aber das Zweier habe ich heiß und innig geliebt, habe es in meiner Informatiker-Karriere, deswegen bin ich, glaube ich, auch kein Informatiker geworden, weil ich die ganze Zeit nur Dune gezockt habe während des Informatiksemesters und Gummibärchen gefressen habe. Und zwar die Himbeer-Heidelbeeren vom Bärentreff. Es ist wirklich ganz eng damit verknüpft. Ich glaube, wenn ich so eine Himbeer-Heidelbeere esse heute, dann denke ich sofort an Dune 2. Und das war halt ein Aufbaustrategiespiel, so ein bisschen wie Command & Conquer, ja, nur halt
es viel war, früher. Es war der direkte Vorgänger von Command & Conquer.
Ah, ist das
dieselbe, das wusste dieselbe ich nicht. Firma.
Ah, das wusste ich nicht.
Westwood Studios.
Und es ist halt, war noch sehr rudimentär. Also alles, was dann später bei Age of Empires und so völlig normal für einen war, ist, dass man zum Beispiel neu hergestellte Truppen irgendwo hinschicken kann, automatisch nach der Herstellung. Oder dass man mehrere Gruppen, mehrere also Leute in einer Gruppe zusammenschließen kann und die zusammen irgendwo hinschicken kann. All das geht halt noch nicht bei Dune. Und die laufen
Dune
halt
ist tatsächlich, Dune ist halt tatsächlich der Startschuss für das Genre Echtzeitstrategie.
Genau.
Also da gab es, ich glaube, fast nichts davor. Da gab es so Ansätze in Teilen, aber das ist wirklich das erste Echtzeitstrategiespiel überhaupt und insofern.
Und die laufen auch noch nicht flüssig, die Figuren, sondern die schieben sich immer rechts, links.
Ja, das sind halt nur so Sprites, die drüber geschoben werden über Grafiken, ja, genau. Mhm.
Aber es war von der Stimmung her, auch vom Ton, und auch von der Grafik, das war ein grandioses Spiel, was man noch zur Jahrtausendwende sehr gut und sehr immersiv spielen konnte. Stundenlang.
Zur Jahrtausendwende habe ich das nicht mehr gespielt. Also
doch,
zur schon. Echt krass.
Na, wann haben wir Informatik? Das waren 2 Jahre vorher, 98 haben wir Informatik studiert, gell?
Ich weiß nicht, wann ich Dune gespielt habe. Das habe ich, glaube ich, Mitte der 90er gespielt und dann.
Nee, ich habe es 98. Ich habe es, als wir Informatik studiert haben, 98, 99 habe ich das gespielt.
Es ist 92 rausgekommen. Da war es hoffnungslos veraltet, als du es gespielt hast.
Ja, völlig. Das ist richtig. Es war hoffnungslos veraltet, aber das konnte man immer noch super spielen. Und dann bin ich umgestiegen, als ich dann auf allen dreien Fraktionen, Harkonnen, Atreides und Ordos, durchgezockt hatte. Weil ich glaube sogar Ordos habe ich sogar zweimal durchgezockt.
Dass du ausgerechnet die nimmst, die im Buch und im Film überhaupt nicht vorkommen.
Ja, genau.
Ich habe es irgendwann nachgelesen, die Ordos sind aus irgendeiner Nicht-Kanon Dune Enzyklopädia bla irgendwas irgendwo hinten links am Rand einmal erwähnt oder so.
Ja.
Die haben sie sich
da auch nicht. Warum es nicht die Fremen stattdessen nehmen, ja? Weil sie sind ja auch so ein bisschen unter-equipped und ein bisschen schwächer als die anderen. Also man hätte genauso die Fremen nehmen können, aber egal. Und als ich die dann durch hatte, bin ich auf Warcraft 2 war das, glaube ich, umgestiegen, was im Endeffekt dasselbe Spiel war.
Ja, aber schon ganz, ganz Größenordnung weiter. Da kannst du schon Gruppen abspeichern und Zeug.
Ja, und bisschen, es lief ein bisschen flüssiger. Oder war es Warcraft 1? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Es war sehr ähnlich, aber es lief ein bisschen flüssiger und war auch ein bisschen schneller. Dune ist ja schon ziemlich langsam. Die Figuren sind auch ziemlich langsam. Und sah halt ein bisschen besser aus. Ich weiß jetzt echt nicht, ob es Warcraft 1 oder 2 war. Ist auch egal. Auf jeden Fall. du hast, glaube ich, einen Link direkt am Tag nach unserer Sendung letzte Woche aufgetan und uns geschickt. Und ich habe das ja auch im Dings verlinkt. Ihr könnt das in der letzten Folge im Artikel schauen. Gibt es die Möglichkeit, eben das alte Dune immer noch zu spielen? Und zwar, soweit ich weiß, online, auf dem PC, aber auch auf dem Handy. Also ich habe es eben auf dem Handy mir installiert. Und das funktioniert fantastisch. Es ist halt wirklich das alte Spiel. Es ist ja oft so, dass solche Neuumsetzungen fürs Handy von alten Spielen eine Katastrophe sind, weil sie halt mit dem anderen alten Spiel gar nicht mehr zu tun haben. Also Dungeon Keeper ist da so ein Beispiel, was eine Katastrophe einfach ist. Aber das ist eben wirklich das Spiel von damals. Und ich finde, das kann man immer noch super spielen. Also ich habe jetzt, glaube ich, 4, 5 Level Harkonnen gespielt. Es macht einfach richtig Spaß. Also es ist einfach ein tolles Spiel.
Ich habe 2 Level Atreides gespielt, aber dann hatte ich doch irgendwie die Tatsache, dass man Einheiten nicht gruppieren kann, sondern wirklich absolut Ultra-Micromanagement machen muss.
Ja.
Das hat mich doch ein bisschen ermüdet, aber natürlich, man kommt sofort rein, man erinnert sich die Töne und alles, was so kommt. Das war ein frühes Spiel mit Sprachausgabe.
Ja.
Das war ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht selbstverständlich.
Your base is under attack.
Ja, genau.
Das ist so verdammt.
I treat this unit destroyed.
Ja!
Verdammt. ja, also sehr, sehr schöner Trip down Memory Lane, wie man so schön sagt.
Ich sehe schon, ich muss das auch nochmal angucken.
Man ist sofort wieder drin in früher.
Genau.
In den 90ern. Es ist wirklich schön. Und also es ist, ja, man kann das immer noch spielen. Keine Ahnung, ob man es ohne Nostalgie spielen kann. Wahrscheinlich nicht, aber
Naja, es sieht wahrscheinlich zu fies aus, oder? Das möchte man sich ja nicht mehr angucken.
320 mal 240, das kannst du ja mal heutzutage mal so auf
eine Briefmarke legen.
Wir haben das damals also auf dem
Handy ist es gut.
Auf dem Handy, glaube ich, ist es gut. Wir hatten das damals halt auf irgendwie sowas wie 12 Zoll Monitoren oder vielleicht 14, wenn man einen großen hatte. Heute ziehst du dir das auf 34
großen
hoch.
Großen 14 Zoll Monitor.
Ja, das war ein großer damals zu der Zeit.
Nee, du, ich habe das ja 98, 99 gespielt. Ich habe da wirklich schon einen großen Monitor gehabt. Aber
ja, gut, ich ging jetzt von 92 aus. Da hatte ich, glaube ich,
einen 12 Zoll. Die Kontrolle funktioniert auch gut. Das hat mich total gewundert. Auf dem Handy, die Einheiten fahren in der Regel dahin, wo ich sie hinhaben will. Also diese Fingersteuerung, das klappt echt gut. Also wirklich.
Es hatte ja durchaus so clevere, durchaus schon clevere Einfälle, aber halt, was die Steuerung angeht, merkte man, dass das Genre halt noch ganz am Anfang steht, dass du nichts vom Bauen, nichts queuen kannst, weißt du, dass du immer jede Einheit einzeln produzieren, dann, wie du gesagt hast, keine Rally Points setzen, keine.
Dass du immer, wenn du die bewegen willst, zwischendrin die Taste Move drücken musst. Warum macht man da nicht Rechtsklick oder keine Ahnung oder irgendwas? Doppelklick?
Ja, aber dann wärst du schon am Arsch auf dem Handy, weil du hättest keinen
Doppelklick
Rechtsklick.
Das können wir ja machen.
Ja, okay.
Also, aber das ist schon ein bisschen anstrengend.
Ja gut, das konntest du auf dem PC, konntest du die Anfangsbuchstaben drücken. Da konntest du M und A und so Move, Attack,
ja,
und
du hast recht.
Konntest du drücken, aber das ging dann schon, aber ja, wenn man dann später überlegt hat, was du dann so, du konntest später die Wegpunkte, also diese Rally Points, wo sie rausfahren sollen, dann Gruppen abspeichern, Sichten abspeichern und so weiter und halt, ja, das Queuen von Bauaufträgen, das alleine, diese 3 oder 4 Erfindungen in diesem Genre haben das um Größenordnung einfacher oder angenehmer gemacht, das zu spielen und sich nicht so sehr ums Micromanagement zu kümmern.
Oder immer denkst du, bleibe ich jetzt noch kurz in der schweren Panzerfabrik, um noch den nächsten Bauauftrag zu geben, oder gehe ich nach vorne, um zu gucken, ob meine Einheiten gerade sich verheizen? Oder
ja.
Also man ist immer so im Zwiespalt. Also bleibe ich noch hier oder gehe ich schon dahin? Oder
Ja, und der Computer damals noch so, also mit einer KI, die den Namen nicht verdient, aber aber trotzdem halt immer unendlich Geld offensichtlich und unendlich und die Möglichkeit, alle Einheiten gleichzeitig zu steuern.
Aber auch unendlich dumm.
Ja, sag ich ja, eine KI, die den Namen nicht verdient.
Also. Ja. Das ist das Gute, ja.
Ja.
Ja, aber das macht es ja so angenehm dann, weil man besiegt einen Gegner, der offensichtlich eigentlich im Vorteil ist, aber man besiegt ihn trotzdem, weil er dumm ist. Mhm. Das ist natürlich psychisch super.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, fucking grandios. Also.
Aber es greift nicht so wahnsinnig viel von der Geschichte von Dune auf, ne? Also, wie du schon sagst, die Fremen so, ja, es gibt Sandwürmer, es gibt Spice, man muss das Spice sammeln, es gibt Ornithopter, es gibt diese Carryalls.
mit den Sandwürmern, ich konnte mich jetzt nicht mehr so ganz daran erinnern, wie ich damals mit ihnen umgegangen bin. Heute gehe ich damit so um, dass ich sie einfach ignoriere. Ist das falsch oder wie machst du das mit denen? Einfach ignorieren,
jetzt,
oder?
Und ich hab's jetzt so weit
halt neu bauen.
So weit nicht gespielt, aber ja, im Wesentlichen. Ich habe in dem Podcast, komme ich nachher zu, gehört, dass man sie auch zum Gegner locken konnte. Ich weiß nicht, ob ich das damals je gemacht habe, aber.
Ja, lohnt doch nicht, oder? Lohnt doch den Aufwand nicht. Ich versuche halt meine Panzer irgendwie auf Inseln zu stellen, dass sie nicht irgendwo im Sand rumstehen. Ja,
genau, das ist halt so das und Einzige, was.
Wenn die Harvester gefressen werden, also die rette ich nicht extra, wenn da ein Sandwurm in der Nähe ist, dann baue ich halt einen neuen.
Außer du bist gerade extrem knapp bei Kasse.
Ja. Ja, aber das darf eh nicht passieren. Du musst am Anfang Harvester bauen, was das Zeug hält, damit du halt Geld einnimmst. Das ist ja gut, ist halt ein Aufbaustrategiespiel am Ende. Das sind ja immer die gleichen Strategien. Darfst natürlich nicht als erstes Panzer bauen, sondern eben nur so viel, dass du nicht vernichtet wirst und erstmal Geld, Geld, Geld und dann den Gegner vernichten durch
schiere Masse. Damals mit Command & Conquer gespielt und dann in der Firma immer nach Feierabend war Command & Conquer auf allen Firmenrechnern installiert damals und wir haben das dann, und zwar Generals, glaube ich.
Ach, das Beste.
Und haben dann quasi nach Feierabend alle noch gegeneinander oder manchmal auch miteinander gegen Computer oder wie es halt gerade lustig war und gezockt und dann irgendwann mal einen Kollegen, weil uns einer fehlte von unserer üblichen Gruppe und dann haben wir einen neuen Kollegen, den wir da hatten, der hatte das Spiel noch nie gespielt, aber kannte theoretisch Aufbaustrategien, dann haben wir den einfach verhaftet, dass er jetzt da gefälligst zu spielen hat, aber will er nicht, hat er dann auch gemacht und er hat ich weiß gar nicht mehr was, der hat am Anfang sein gesamtes Geld in irgendwas investiert, was kein Geld verdient und dann stand er da und hatte irgendwie diese ganzen Gebäude und hatte aber das vergessen, was Geld, ich weiß nicht mehr genau, das vergessen, was Geld macht und dann kommt derjenige, der mit ihm in einem Team war, so kurz zu ihm rübergelaufen, guckt auf seinen Computer und so, und wo sind deine, ich weiß nicht, wie war das bei Generals, wo
das Geld herkriegt,
ich weiß gar nicht mehr, auch so Sammler, so Harvester-Fahrzeuge, wo sind die, was für Dinger? Wie, du hast das ganze Geld ausgegeben und keinen davon gebaut.
Die Hacker zum Beispiel, haben die nicht auch Geld gebracht bei den Chinesen?
Ich meine. Doch, stimmt, die haben sich immer irgendwo hingesetzt mit ihrem Laptop und haben losgehackt, ne? Ich weiß auch nicht mehr genau. Ja.
Und dann haben,
da flog dann immer so ein Dollarzeichen. Oh Gott, das ist alles so lange her.
Ja, stimmt, ich kann mich auch noch ganz dunkel erinnern.
Bei Dune war das jetzt echt gut, das nochmal aufzufrischen, durch wenigstens 2-3 Level zu spielen. Dann weiß man wieder, worüber man redet. So mit Generals müsste
ich das nochmal wieder tun. Ja, müssen wir wirklich. Forsch doch mal nach, ob man Generals auch so auf dem Handy spielen kann. Das wäre auch toll.
Finden wir bestimmt noch raus, ja.
Super.
Du hattest noch ein anderes Spiel gespielt, Christoph.
Hab ich?
To Tame a Land.
Ah, nee, das ist kein Spiel. Ich habe nur gesagt, das ist eine mediale Umsetzung von Dune.
Ach so, ich dachte, das sei jetzt auch nochmal jemand, der versucht hat, das Spiel
Nee, ist kein Spiel. Das ist ein Lied von Iron Maiden von 1983.
Ach, was?
Von dem Album, habe ich vergessen, den mit diesem im Irrenhaus, Eddie im Irrenhaus, vorne drauf, ich habe es vergessen, wie es heißt.
Flight of the Mind. Icarus.
Genau. Nee, okay. Von Peace of Mind ist es. Und das ist tatsächlich eine Komplettumsetzung des Dune-Buchs, also der komplette Text ist eigentlich beschreibt die Geschichte und beschreibt den Itzhak's Quadrat oder wie der heißt.
Warum hat David Lynch da nicht Dune genommen, Iron Maiden genommen, anstatt Sting?
Verstehe ich auch nicht.
Stell dir mal vor, da ist so eine schöne Metalband im Hintergrund.
Ja. Die hat sogar zum Teil so Metal-Elemente drin, aber nicht richtig gut. Und das ist ein tolles Lied, ein sehr eingängiger Ohrwurm mit einem sehr schönen Text, wo man auch so, selbst wenn man den Text jetzt nicht gelesen hat und nicht sich jetzt, weil Bruce Dickinson vokalisiert ja sehr deutlich, der ist ja auch, kommt irgendwie aus dem, ich glaube, der war Englischlehrer oder irgendwie sowas, oder also der ist eins seiner Kernfähigkeiten, dass er eben sehr schöne Aussprache hat, also man kann es sehr gut verstehen, aber selbst wenn man es eben nicht so richtig versteht oder es nicht gelesen hat, hört man immer wieder bekannte Begriffe eben, die man aus Dune kennt. Es macht großen Spaß und es ist ein sehr eingängig, sehr schönes Lied. Lohnt sich mal reinzuhören. To Tame a Land.
Zweite Aufgabe. Erst den Tango gucken und danach genau. Iron Maiden hören.
Ja.
Sehr gut. Ja, dann würde ich mich mit einer Podcast-Empfehlung dranhängen, die man im weitesten Sinne, oder nicht, muss man gar nicht so weit ausholen, auch noch mit Dune in Verbindung bringen kann. Und zwar einen Podcast, den es offensichtlich schon sehr, sehr lange gibt, 2000, shit, jetzt habe ich das hier verscrollt, weiß ich jetzt nicht mehr, wo das stand. Also gibt es schon eine Weile. Stay Forever heißt der. Von, wie heißen sie, Gunnar und Chris. Und die waren beide mal Spieleredakteure bei der GameStar. Und ja, die Selbstbeschreibung im Vorspann ist irgendwie so ein Podcast über alte Spiele von zwei alten weißen Männern. Faktisch sind die, glaube ich, so ungefähr so alt wie wir. Und waren halt in der Zeit, wo wir auch aktiv gespielt haben, irgendwo in den 90ern oder so, waren die Redakteure bei der GameStar eben. Und die sprechen und naja, es ist immer so ein bisschen gespieltes Streiten auch, was meistens nicht ganz ernst gemeint ist, sich halt über die Spiele, über die sie da reden, weil sie dann auch oft so Sachen machen, was weiß ich denn, die TIE Fighter Serie versus die Wing Commander Serie oder so, und der eine ist dann totaler Verfechter dieser einen Teil, dieser einen Seite und der andere der anderen Seite.
Wing Commander natürlich.
Und sie losen vorher oder was?
Nee, das weiß ich gar nicht. Bisher, die Folgen, die ich gehört hatte, da war es dann auch so, dass der eine voll viel dann über die Seite, die er vertreten hat, auch wusste und der andere dann sich da hat vielleicht noch ein bisschen was erklären lassen. Wenn, dann ist es gut geschauspielert, das weiß ich aber nicht. Ja, das ist echt nett und ich habe jetzt so ein bisschen selektiv durch das Backlog gehört. Und habe mir eben unter anderem die Folge zu Dune 2 angehört, aber halt auch so, weiß nicht.
Die besprechen in jeder Folge ein altes Spiel oder was?
Entweder ein altes Spiel oder eine ganze alte Spieleserie. Also zum Beispiel habe ich jetzt eine Folge gehört zum Thema Space Quest. Das sind halt sechs Teile und dann geht es halt um sechs Teile Space Quest und wie sich diese Serie sozusagen entwickelt hat und welche die besten sind aus der Serie, welche man vielleicht spielen sollte und welche im Griff ins Klo waren und wie und warum sich das wie entwickelt hat und so. Und könnten wir natürlich jetzt theoretisch auch machen, wir könnten uns auch hinsetzen und über Spiele reden, die wir gespielt haben, aber bei denen ist halt insofern das Coole, dadurch, dass sie sich halt
ein bisschen intensiver gespielt.
Die haben sich, die haben vermutlich sehr viel intensiver gespielt und die haben halt da auch so Background-Wissen, weil sie dann halt so, zum einen merkst du auch, wie sie immer darüber diskutieren, was es so in der Journalistenszene darüber so für Streitigkeiten gab, da hat die sowieso Zeitung hat irgendwie 93 gegeben und wir haben der aber nur 87 gegeben und da haben wir voll Shit aus der Community bekommen, aber ich stehe dazu, das Ding ist nicht mehr als 87 wert, weil für eine 93 braucht man noch sowas und sowas und sowas, hatte das alles nicht und keine Ahnung, also solche Sachen und dann halt auch irgendwie, dass sie teilweise mit den Spielemachern auch damals Interviews geführt haben und dann irgendwie noch so ein bisschen Background, ja, ich habe den ja mal kennengelernt und das und das und das und das und so. Und da hast du natürlich dann auch einen Zugang, den du als Spieler so selbst natürlich einfach nicht hast. Wenn du Spielejournalist bist, hast du da wahrscheinlich dann einfach nochmal einen tieferen Blick in die Branche und einfach auch wahrscheinlich so ein bisschen viel gehört, viel erlebt auf irgendwelchen Messen, ja, oder so.
Klingt ziemlich ähnlich wie dieser Game One Podcast, den es damals mal gab. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Der, glaube ich, eine Zeit lang auch so der erfolgreichste Podcast überhaupt war.
Es gab doch noch mal so einen mit hier Boris Schneider-Jone und den ganzen Jungs.
Stimmt, den gab es auch. Nee, aber auf Game One bin ich jetzt auch gekommen, deswegen, weil da ja auch ein Kino-10-Veteran, der zu unserer Zeit auch Kino-10-Sneaker war da ja auch beteiligt, Simon Kretschmer.
Echt?
Von Game One, ja. Der hat dann auch manchmal so erzählt, so wie er damals Kino 10 Sneak und so. Und ich dachte so, ja, genau, wir waren da parallel. Der ist auch unser Alter. Oder ich glaube, ein Jahr jünger ist der.
Ja, Boris Schneider-Johne wurde.
Stimmt, die auch, ja.
Wurde auch erwähnt.
Boris Schneider-Johne, die haben mehr so ganz Retro-Sachen gemacht, gell? So richtig Retro. Retro. Also, so die alten Dinge eher, meine ich, oder? Hieß das nicht auch irgendwie Retro? So. Ja, irgend sowas. Hieß das nicht irgendwie auch so Retro-Spieler oder ich weiß nicht mehr, wie die.
Ja, irgendwas Dunkles klingelt bei mir auch. Also hier gibt es auch so Folgen zu so ganz alten Sachen, so also jetzt eine der aktuellsten Folgen ist zum Atari 2600. Den hatte damals irgendwie, da war ich in einer ganz frühen Klasse in der Schule, wahrscheinlich noch einstellige Klassenzahl, hatte irgendjemand einen Atari, aber da habe ich persönlich irgendwie sonst keine richtigen Verbindungen mit. Aber wie gesagt, die haben ein paar, wahrscheinlich über 100 Folgen und ich habe mich jetzt mal so ein bisschen durch.
Wie lange ist so eine Folge?
Stunde ungefähr.
Oh, das geht ja.
Manchmal haben sie auch zu Stay Forever. Und es gibt da manchmal auch so Doppelfolgen, wenn sie irgendwie, weiß nicht, so sowas manchmal noch ein Interview haben oder so ein längeres mit irgendeinem Spielemacher oder so, dann ist das meistens dann ausgelagert in eine separate Folge. Also ist ganz cool gemacht. Und fand den, man hat so das Gefühl so, hey, da sind noch mehr Leute, die sich an diese alten Spiele erinnern. Wenn ich immer mit jüngeren Arbeitskollegen über Spiele rede, dann reden die immer nur über so heutige Sachen, weil die alle irgendwie 20 Jahre jünger sind, wenn man sich da so unterhält. Manchmal hat man das Gefühl, man trifft gar keine Leute mehr, die dieselben Spiele-Background wie man selbst haben. Findet man
so Podcasts. Geil, Baldur's Gate 2 haben die besprochen. Oh, ich bin dabei.
Ja, manchmal auch so, scrollst du drüber und findest halt Spiele, die du völlig selber vergessen hast, wo du dann merkst, so,
Populus mit Peter Molyneux.
Ja, genau.
Fantastisch, ja.
Tatsächlich, Peter Molyneux war doch auch Syndicate, oder?
Ja. Kann sein.
Ich glaube, ja.
Weiß ich nicht.
Und das hat auch dazu geführt, dass Syndicate kann man auch online spielen. Also zumindest habe ich da irgendwie nach zwei Googlungen sofort was gefunden, wo ich es dann spielen konnte. Und es hat dann dazu geführt, dass ich auch wieder ein bisschen Syndicate gespielt habe. Was man auch nur noch schlecht spielen kann heute, finde ich. Aber das war so in dieser Cyberpunk 2077-Sache, die ich gerade spiele, so ist Syndicate so das andere Ende von auch Cyberpunk. Selbe Art von Welt, selbe Art von düsterer Zukunftsvision, grafisch aber ganz, ganz andere Baustelle als das heutige Cyberpunk 2077.
Ja, klar.
Und halt so. Aber so isometrische Echtzeit-Action, also. Ja.
Ach, schön, ja, wenn wir bei denen so durchgeschaut sind, es kommt immer wieder, ist nicht
Anstoß, alles, was Lost Vikings, da ist ja echt viel dabei, ja.
Ja, das sind so Sachen, wo man denkt, ach, schön, ja. Kirby's Dream Land.
Zack McCracken. Das habe ich ja viel gespielt.
Ja, das habe ich nicht gespielt.
Zack McCracken ist so, ich weiß nicht, Maniac Mansion habe ich gespielt, Day of the Tentacle auf jeden Fall halte ich nach wie vor für eines der besten Adventure überhaupt. Ja, ach so, da siehst du, da fällt uns ja hier noch fast eine News durch. Ron Gilbert hat die Woche auf Twitter angesagt, dass er seit...
Weiß am nicht, 1. April?
Nee, am 6., oh. Oder?
Nee, am 1. April.
Ach so.
War das wirklich ein 1. April? Ich ja, dachte,
ich habe
das
später auch einen Kommentar gelesen, so, sollte er jemals wieder eins machen, dann wird er auf jeden Fall am 1. April ankündigen, dass er eins macht.
Okay.
Okay.
Das ist also, schade.
Könnte echt sein. Doch, doch.
Ich verstehe es jetzt nicht. Kannst du es jetzt nochmal erklären?
Also, war es jetzt echt oder war es ein Scherz?
Ja.
Ist nicht ganz klar. Er hat es jedenfalls am 1. April veröffentlicht. Ich glaube, da hast du es auch retweetet, Bob.
Nein, ich habe es retweetet und der
am 6.
Oh Gott, am 1. April will ich nichts retweeten.
Nein, ich hab's nicht
am 1. April retweetet.
A little something we've been working on for the past 2 years in complete secrecy. So. Und der Tweet von ihm ist von 15 Uhr 4. April. So.
Okay.
Sonst hätte ich es nämlich nicht retweetet. Ich habe nämlich extra nachgeguckt, weil ich noch gedacht habe, von wann ist denn das Ding? Aber der Tweet ist vom 4. April.
Ja, genau. Nicht, dass man sowas retweetet, was 3 Jahre alt ist. Das kommt ja auch manchmal vor.
Ich meine, vielleicht hat er irgendwie, ich habe dann nicht durch seine Twitter-History geguckt, vielleicht hat er am 1. April auch irgendwas in der Richtung gesagt, aber da war dann ja auch ein Haufen Presse darüber. Ich weiß nicht. Gut, egal. Jedenfalls hat er behauptet, dass er an einem neuen Monkey Island Spiel arbeitet.
Unsere Hörer werden uns dahingehend belehren, bin ich sicher.
Ja, dann bitte schreibt, wenn ihr irgendwo einen Artikel habt, wo dann steht, dass das alles fake ist. Ich müsste das jetzt nochmal nachgucken.
Es wäre sehr traurig.
Es wäre sehr traurig. Wäre sehr, sehr schön, wenn das wirklich machen würde. Das würde ich ja sofort spielen.
Hm. Falls ihr Quäke gehört, das ist mein Kind, das ist nicht euer Kind, liebe Hörer, das gerade.
Oh, Worm, das müssten wir auch mal wieder spielen.
Most useless Worm.
Das war so gut. Worms Armageddon habe ich so viel gespielt.
Also diese Worms-Umsetzung auf dem Handy, die waren irgendwie alle nicht so richtig geil. Zumindest haben die mich nicht mehr gegriffen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht muss das auch Multiplayer sein. Das darf nicht übers Netz sein. Du musst den anderen am Nachbarrechner sitzen sehen, damit du siehst, wie er die Tastatur beißen möchte, wenn du ihm seinen Wurm da ins Oblivion
schaust. Ich finde, man spielt es an einer Tastatur.
Muss ja, genau.
Du musst zur Seite rutschen. Ja. Dann muss der nächste. Ja, ist so super. Ach, war das herrlich.
Sehr gut.
Ja.
So, schön. Der Christoph wollte noch ein bisschen über Archäologie sprechen oder Gartenprojekte oder sowas. Oder wolltest du die Sendung jetzt zumachen? So, alles klar. Und wir haben über Worms geredet. Tschüss.
Ich muss jetzt spielen. Ich habe ja meinen Schwibschwager zu Gast. Die
Grüße, gell?
Ja, richtig aus. Über Ostern sind die wieder bei uns für 10 Tage. Das nutze ich ja immer, um mit meinem Schwibschwager zusammen Gartenprojekte umzusetzen. Und wir haben wieder einen Haufen Programm und haben auch echt viel geschafft. Und ich fühle mich heute echt körperlich durch. Und ich habe aber vorher schon angefangen, wollte ich eigentlich letzte Woche schon drüber sprechen. Ich habe ein bisschen experimentelle Archäologie betrieben, so nannte sich das bei uns im Studium. Jetzt ist es einfach nur Gartenbau mit einfachen Mitteln. Ich habe ja die letzten Jahre so einen Kartoffelacker, also Acker ist gut, ein Kartoffelbeet betrieben vor der Luftwärmepumpe, wo es halt kalt und unwirtlich ist und man nichts Hohes pflanzen darf. Und deswegen habe ich da eben ein Beet hingesetzt. Und jetzt habe ich eben mal keine Kartoffeln, weil man soll ja nicht immer das Gleiche, sondern jetzt mache ich Rüben. Ich habe jetzt einen Rübenacker.
Zuckerrüben, dass du hier deinen eigenen Schnaps
rote trennen Rüben kannst. Achso. Und Kohlrabi und so ein Kram. Und Schwarzwurzel. Das Problem ist ja, dass ich ja Hühner habe und ich kann jetzt nicht einfach irgendwo ein Beet machen, wo ich eben irgendwelche Dinge vergrabe, weil die scharren mir das ja alles auf, gell? Jedenfalls könnte das passieren. Meine Hühner sind ziemlich faul, was das angeht. Deswegen glaube ich, würden sie es gar nicht machen. Die scharren nur so in so Rindenmulchen so, da scharren sie wie verrückt, aber in so Erde scharren die eigentlich gar nicht. Also wäre wahrscheinlich gar nichts passiert. Aber ich habe mir gedacht, ich mache einen Zaun außenrum. Und ich habe sehr viele Büsche ja geschnitten dieses Jahr durch Corona-Quarantäne und so habe ich viel Zeit gehabt und habe sehr viele Büsche geschnitten und habe so viele so lange Routen und habe mich erinnert, wie damals eben im Archäologiestudium ich eben gesehen habe, wie früher so Zäune gemacht wurden und im Endeffekt wurden die einfach geflochten häufig, gell? Und dachte ich, das probiere ich auch mal. Guck mal, ob das was wird. Und habe ihm einfach Ruten in den Boden gesteckt und habe dann eben darüber diese Ruten geflochten und dann nochmal die andere Richtung geflochten, sodass es dann eben einen kleinen Zaun ergeben hat. Und es sieht jetzt sehr niedlich nach neolithischem Ackerbau aus. Und die Rüben kommen auch schon langsam, weil es funktioniert. Die Hühner sind draußen und die Rüben wachsen. Ich werde mal ein Bild auf unserem Instagram-Kanal posten. Das habe ich letzte letzte Woche gemacht oder ja, vorletzte Woche.
Und jetzt heute Mittag hast du experimentelle Physik gemacht, wenn ich zwei Bretter quer durch den Raum lege, ob ich mich drauflegen kann oder ob ich einfach durchplumpse.
Genau. Ja, jetzt, wir wollten auf einen kleinen Schuppenanbau an die Garage. Da ist ein so ein durchsichtiges Kunststoff-Wellblech, also nicht Blech, sondern halt Wellkunststoff drauf. Und das ist irgendwie nicht so richtig resistent gegen UV-Strahlung, Wind und vielleicht auch Hagel. Ich glaube aber eher Wind. Ich glaube, da hat der Wind dran gerissen, sodass da große Löcher drin waren, schon seit Jahren im Endeffekt. Ich weiß nicht, wie alt es ist. Wahrscheinlich ist es gar nicht so alt. Wahrscheinlich ist das insgesamt erst 10 Jahre alt. Aber also seit wir da sind, also seit 5 Jahren, sind da große Löcher drin, sodass ich da immer Eimer drunter stehen habe, was auch auf Dauer kein Zustand ist. Und jetzt sind wir eben in den Baumarkt gefahren und haben da eben neue Dinger kaufen wollen. Haben auch gesehen, dass es genau diese Dinger gibt. Da habe ich erstmal kennengelernt, was sowas kostet. Es ist ziemlich beeindruckend. Also dieses, was wir da haben, das hat so eine Wabenstruktur und wirkt sehr robust und sehr, ja, also wirkt einfach sehr widerstandsfähig. Hat aber ja bewiesen, dass es das nicht ist, also dass es einfach brüchig und spröde wird, wenn es halt ein paar Jahre von UV bestrahlt wird. Und da kostet halt eine so eine Platte irgendwie, ich glaube, die ist 90 mal 2 Meter, kostet irgendwie knapp 100 Euro und wir brauchen halt 4. Das heißt, das ist schon echt Geld dafür, dass es dann eben nicht lang hält. Und ich dachte so, nee, das kann es nicht sein. Und ich habe jetzt ein viel günstigeres Material gekauft, was so ein Faserkunststoff ist, ich habe das alte Dach draufgelassen, den ich jetzt praktisch auf das Dach einfach draufgeschraubt habe, mit sehr, sehr vielen Schrauben. Also ich habe da wirklich richtig viel Schrauben drauf gemacht und versucht da eben über die Masse der Schrauben das Ding robust zu halten. Mal gucken. Es ist im Endeffekt versucht, das hat jetzt nur einen Bruchteil davon gekostet.
Ist es auch durchsichtig oder ist das?
Genau, es ist auch durchsichtig.
Brauchst du da unten Licht? Kannst du da nicht einfach Brett drauf machen und Dachpappe drauf nageln?
Ich finde es schön, wenn da Licht drin ist, ja. Dann, also,
okay. Ja gut, nee, dann.
Also, sonst müsstest du ja dauernd das Licht anmachen da drin und sich ja Strom reinlegen und so. Also es ist eigentlich schon schön, wenn da am Tag Tageslicht ist. Also hat sich schon bewährt, muss man sagen. Ja, und jetzt ging es darum, dieses Ding da drauf zu kriegen. Und das ist ja auf einem, also dieses Dach, dieses Kunststoffdach, da kann man ja nicht draufsteigen. Und das ist auf einer Holzkonstruktion, wo ich mich auch nicht traue, drauf zu gehen. Also da kann man nicht draufstehen. Und deswegen haben wir da mit einer Leiter, die man so klappen kann, so eine viergliedrige Leiter, die wir zu so einem großen L praktisch gemacht haben. Die dann aber eben, die praktisch an der Seite hochgeht und kurz am Rand des Dachs einen Knick macht, übers Dach, aber dann nicht bis zur Garage geht. Und deswegen haben wir dann da noch Holzlatten hingeklemmt.
Latten, so dünne Latten, das sah echt.
Also ich war mir sicher, dass du damit durchkrachst.
Ich werde das auch bei Instagram verlinken oder posten. Ihr könnt euch das anschauen. Und ich habe mich dann da drauf gelegt und ich habe aber gemerkt, wenn ich mich nur auf eine Latte lege, dann hat die angefangen zu knacksen und ich musste immer darauf achten, dass ich auf 2 Latten liege. Und das Problem war, dass die auch nicht waagerecht war, sondern dass ich halt mit dem Kopf nach unten so leicht abschüssig und zwar gerade so, dass meine Haftreibung gerade so mit Hängen und Würgen ausreicht.
Meist reicht.
Ja, es war wirklich so. Also es war hart an der Grenze und ultra anstrengend. Ich habe mich immer oben mit dem Fuß dann noch am Rand von der Garage festgekrallt, zum Teil auch nur mit einem Fuß nur noch, weil ich eben weit vor musste. Aber es war ziemlich aufregend und aber hat gut funktioniert. Also das Dach ist jetzt drauf, aber war
Kids don't try this at home.
Genau, eine typische spaßige Aktion. Ne? Mein Schwimmschlager musste von unten eben die Leiter halten, dass die dann nicht seitlich abschmiert noch. Das hätte auch passieren können. Und die Gefahr war halt auch, dass das war auch meine Hauptangst, dass diese Latten vom Rand der Garage runterrutschen und ich dann halt praktisch einen Kopfsprung in den Garten runter mache.
Aber und dann geht es weit runter, ja? Dann kannst du fast in die Rutsche reinspringen oder so.
Ja, in Kompost, Kopfsprung in den Kompost. Ja, nee, aber das Schlimmste wäre, was passiert wäre, wäre, dass ich mich halt dann doch auf das Holzkonstrukt des Dachs abgerollt hätte.
Und dann dadurch und halt gekracht wäre.
Ja, aber gut, dann wäre ich nicht weit gekracht, gell. Und wäre wahrscheinlich auch nichts passiert. Wahrscheinlich hätte mich das doch gehalten. Es war schon überschaubar, die Gefahr, aber es war von Gefühl her war es schon so, mal gucken, ob das was wird. Aber ja, das ist ja das, was Spaß macht. Ja, und zwischendrin war dann mal der Akku leer von unserem Bohr- oder Schraubgerät. Da haben wir dann Trockenmauerarbeiten gemacht, die auch mal gemacht werden mussten. Was auch wieder sehr lustig war, weil die Vögel natürlich die ganze Zeit, also die Hühner, die ganze Zeit um uns rum waren und Engerlinge und Regenwürmer abstauben wollten. Die wissen ja immer, wenn wir graben, dass sie bei uns sein müssen, weil es dann was gibt. Und einen Haufen Himbeeren hatte ich gepflanzt, weil ein Kollege von mir hat, der baut und da fallen auf dem Grundstück, wo der baut, fallen Unmengen von Himbeeren an und Narzissen. Und da war ich die Woche zweimal und habe Himbeeren und Narzissen ausgegraben und habe sie, also mein Garten ist jetzt voll mit Himbeersträuchern. Es hat eine riesige Himbeerplantage. Und mein Garten, also die Hauptrasenfläche sieht ein bisschen zerwühlt jetzt aus, weil ich Unmengen an Narzissen und Hyazinthenknollen vergraben habe. Also das wird nächstes Jahr eine wirkliche Pracht. Ich freue mich schon.
Oh, das sieht super aus dann, ja.
Mhm. Und morgen ist dann die Garage dran. Wir werden morgen die Elektrifizierung, die Marode in der Garage, die sehr komplex ist, unüberschaubar komplex und marod und nicht funktioniert. Also immer, wenn es geregnet hat, fliegt die Sicherung raus und die Garage ist nicht mehr elektrifiziert. Das heißt,
das
stimmt irgendwas nicht.
Oh, ein wenig.
Das werden wir komplett rausreißen und auf einen
Außen dann Steckdose und Schalter, fertig, oder?
Ja, fast, ja. Also wir brauchen hinten im Schuppen Licht, wir brauchen in der Garage Licht, jeweils aber nur mit einem Schalter. Bisher gibt es ja so Schalter, wo du an verschiedenen Eingängen der Garage anschalten kannst und so. Und zum Teil auch so Schalter, die halt nur noch ein Schalter sind und nicht mehr das, also du kannst immer ins Innere des Schalters schauen und es hängen überall Kabel raus, so schwarze und braune Kabel, wo mir mein Schippschwager, der ja da vom Fach ist, gesagt hat, das soll nicht so sein, dass diese Kabel offen da raushängen, diese Enden. Also es ist sehr, sehr schauerlich. Und ja, ganz viele Lichter, die außen an der Garage hängen und auch Steckdosen außen an der Garage, die dann da gespeist werden und zum Großteil nicht mehr funktionieren. Dann zum Teil Elektrifizierung des Gartens. Also der Garten ist ja, egal wo man gräbt, man kommt ja dauernd auf Kabel. Ne? Also es ist ja überall liegen Kabel vergraben. Es sind auch an den absurdesten Stellen im Garten sind Steckdosen. So am Apfelbaum und so.
Die noch funktionieren?
Sein,
oder?
Man nein, die funktionieren alle nicht mehr. Wenn es geregnet hat, nicht mehr. Keine Ahnung, wo da der also ich befürchte, dass wenn der Stromkreis geschlossen wird, ohne dass, also Kurzschluss, dass der irgendwo im, also neben der Garage, da führt das Kabel durch die Garagenwand und dann am Fuß der Garage in ein offenes 10 cm Durchmesserrohr, was vertikal in die Tiefe geht und da gehen zwei Kabel rein, die wahrscheinlich irgendwo in den Garten führen und irgendwas im Garten elektrifizieren. Aber ich meine, da regnet es ja rein, ja, in das Kabel. Und ich weiß auch, wie das mit den Kabeln ist bei dieser Elektrik. Das sehen wir nämlich auch in der Garage. Da hat zum Teil eben das Kabel bis zur Lampe nicht ganz gereicht. Da hat einen halben Meter gefehlt. Da wurde halt nicht ein Kabel hingemacht, was dann lang genug ist, sondern da wird dann halt mit einer Lüsterklemme nochmal ein halb Meter langes Kabel dazwischen gefummelt, ja. Und so ist das sicher in diesem Rohr auch, in das es halt reinregnet. Und ja, kannst du dir halt vorstellen, da muss halt ein Kurzschluss sein. Und deswegen diese ganze Gartenelektrifizierung, das werden wir alles deaktivieren und werden nur noch drei Steckdosen, so irgendwie eine über der Werkbank, eine neben der Tür und eine hinten im Schuppen für die Pumpe, für die Zisterne und zwei Lichtschalter und das war's. Also ja, und da bin ich sehr froh, dass ich meinen Schwibschwager habe, weil der ist ja Verkehrswissenschaftler und die müssen ja da auch so Elektrotechnik und sowas und der kennt sich da aus und hat auch darauf geachtet, dass wir da den richtigen Querschnitt für das Kabel, damit dann die Pumpe damit auch umgehen kann und so. Das sind ja lauter Sachen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Und ja, das machen wir morgen, haben wir heute schon angefangen und das machen wir morgen. Und gestern haben wir ein bisschen Baumhaus geplant, das kommt dann wahrscheinlich nächstes Jahr oder im Herbst, mal gucken.
Das wird statisch hoffentlich besser als diese Konstruktion über dem Dach.
Das wird in die ähnliche Richtung gehen. Das wird super. Und es wird
das Baumhaus kann man so lange benutzen, bis die Kinder 10 werden. Und dann
das Baumhaus kann man so lange benutzen, bis der Stefan einmal oben war. Dann
ja, und gestern, was haben wir gestern gemacht? Gestern haben wir doch auch irgendwas gemacht. Habe ich schon wieder vergessen.
Ich gehe nochmal kurz hoch, ich muss die mal gucken, dass die ein bisschen schläft. Die wird ein bisschen unruhig. Macht ihr mal schön weiter.
Machen wir.
Ja.
Ja. Das ist mit den Kabeln ja. Unter der Wiese, da brauchst du das, was wir im Urlaub gesehen haben. Wir waren da in der Normandie am Meer, sitzen auf unserem Campingplatz. Meine Frau kocht gerade Abendessen. Ich tüttel irgendwas mit den Kindern. Und plötzlich hören wir ein Piepen. Und unser erster Gedanke war, irgendwas an unserem Wohnmobil fängt an zu piepen oder irgendein elektronisches Gerät in irgendeinem Schrank oder so. Und dann waren wir so ein bisschen nervös und dachten, was ist das für ein Piepen? Wir kennen dieses Piepen nicht. Warum hört es nicht mehr auf? Und dann haben wir
Selbstzerstörung.
Oh ja, sowas. Was piepst hier? Was piepst hier? Weil es war weit und breit kein anderes Wohnmobil in der Nähe zu dem Zeitpunkt. Und die in der Nähe waren, waren unbewohnt. Also so Abgestellte, die da überwintern oder so, keine Ahnung. Und es piepste aus unmittelbarer Nähe. Und naja, irgendwann habe ich mich dann in die Heckgarage gestellt und habe mich mal lang gemacht und über die Hecke geguckt. Und auf der anderen Seite der Hecke läuft ein Typ mit einem Metalldetektor übers Feld.
Oh.
So direkt dahinter. Und piepst irgendwie den Boden ab. Keine Ahnung, was er da glaubte und hoffte zu finden. Aber so ein Ding brauchst du. Da kannst du dein Kabel verfolgen unter der Erde.
Stimmt, gute Idee. Ja.
Ja, vielleicht könnt ihr das im Baumarkt verleihen oder so. Jetzt ist der Stefan nicht da. Der Stefan war heute auf dem Weg in den Baumarkt und hat sich irgendwelche Geräte ausgeliehen gekauft.
Ich glaube, ich werde eher dazu tendieren, sicherzustellen, dass diese Kabel keinen Strom mehr kriegen. Ich glaube, es sind zwei Stromkreise. Eines ist das von der Garage und das andere kommt irgendwie vom Keller. Was auch unten
verteilt. Aber haben wir nicht mal zusammen in deinem Garten irgendwie eine dieser Steckdosen? Irgendwo in der Nähe der Treppe.
Genau, die funktioniert. Ja.
Ich wollte gerade sagen, irgendeine ging doch. Wir hatten doch irgendwas, was wir da angeschlossen haben, aber irgendeine ging.
Ja, im Zweifel auch irgendeine Pumpe, womit wir Zisternenwasser gepumpt haben. Gell?
Ah ja, genau, richtig.
Und die geht und die wollen wir auch weiter betreiben. Die brauchen wir dann nächstes Jahr. Nächstes Jahr wollen wir ja den Bachlauf machen. Und da wollen wir ja Wasser aus dem Teich hochpumpen in so ein kleines Becken, von wo es dann eben in ein Bach durch den Garten wieder hinablaufen soll. Und da wäre natürlich die Idee gewesen, die Pumpe könnte man auch oben hin machen, um das Wasser eben hochzuziehen. Aber da oben sollen ja Kinder eventuell in diesem Becken spielen und da will man natürlich nicht Strom liegen haben mit Teichpumpe und sowas. Das ist irgendwie nicht das, was man will.
Ja gut, wobei Teichpumpen gibt es auch mit 12 Volt, also dann ist das alles nicht mehr so gefährlich.
Das ist alles, wovon ich keine Ahnung habe. Deswegen, für mich fühlt sich das nicht gut an, Strom und Kinder und Wasser.
Ja, grundsätzlich ist das eine gute Grundeinstellung, aber wenn du das mit 12 Volt machst, ist es halt nicht mehr so heikel.
Deswegen, ich habe eigentlich nicht das Ziel, diese ganzen Kabel aus dem Garten auszugraben.
Dann brauchst du ja einen Schlauch, der unter der Erde verlegt wird. Also ich habe hier bei mir, wenn ich aus dem Fenster gucke, so ein Drainage, eine Grabenfräse.
Das ist geil. Du hast ein Video uns geschickt.
So eine 680 PS starke Grabenfräse hat heute bei mir den ganzen Tag versucht, meinen Arbeitstag zu ruinieren und hat es auch zeitweise geschafft.
Ja, dann auch, ja.
Da kann ich das ein bisschen übertrieben.
Das Wasserrohr kann ich dann 6 Meter tief vergraben, ja.
Das ist wirklich beeindruckend, dieses Teil. Ja, echt geil. Kam hier an, meine Frau hat das Ding entdeckt, also wir haben hier eine Baustelle vorm Fenster, wo im Moment Erschließung gemacht wird. Eine große Wiese. Ja, also
Baustelle, ihr habt eine richtige Großbaustelle vom Fenster. Das ist richtig, da tut sich richtig was.
Ja, also da sollen ja viele, viele Häuser hin. Es ist eine große Wiese. Im Moment ist es tatsächlich noch eine Wiese, wo immer nach Feierabend... Zum Teil ist es
Wüste, oder?
Zum Teil ist es schon Wüste, ja, aber es hat noch viel, viel Naturcharakter. Also neulich haben wir jetzt erst wieder, hatten wir Füchse gesehen, dann hatten wir jetzt Eichhörnchen beobachtet und Rehe gibt es auch gelegentlich und Greifvögel ganz viele. Also im Moment ist es noch Wiese, die auch noch benutzt wird von der Natur. Und nach Feierabend der Bauarbeiter gehen auch immer noch Leute, irgendwie schlüpfen irgendwo durch den Zaun und gehen da mit ihren Hunden spazieren. Ich weiß nicht, wo die reinkommen, aber sobald die Bauarbeiter weg sind, sind die Hundespaziergänger wieder da. Und ja, und dann tauchen immer so Geräte auf. Ich habe gedacht, dass wenn man so Kinderbücher über Thema Baustelle hat, dann sieht man ja immer so, ja, da gibt es den Radlader und da gibt es dann die Walze und da gibt es den Bagger und dann gibt es irgendwie...
Ja, aber die geilen Geräte sind da immer nicht drin, gell?
Die geilen Geräte sind da nicht drin und jetzt tauchen hier lauter so Sachen auf. Also, jetzt hatten wir einen Autokran und dann hatten wir eine Spundwandpresse, auch fancy Gerät. Das fährt dann so ein Turm aus, der ist, was weiß ich, 15 Meter hoch oder so. Und dann nimmt es diese Spundwand und stellt die so hin und im Grunde prügelt es die mit roher Gewalt in den Boden rein. Was wirklich ein Vorgang ja. ist. Der findet hier, weiß nicht, hinterm Haus, so vielleicht 50 Meter von hier, vielleicht sogar 100, vielleicht sogar eher 100. 100 Meter von hier entfernt statt. Und dazwischen steht auch noch ein komplettes sechsstöckiges Gebäude zwischen dieser Spundwandpresse und unserem Haus. Und trotzdem zittern bei mir in der Bar die Gläser im Schrank. Und das den halben Tag. Es klingt so, als hättest du ein Vibrationsalarm-Handy im Schrank liegen, was die ganze Zeit Vibrationsalarm macht. Und du denkst dir, warum brummt dieser Schrank so? Was ist hier los? Weil die Spundwandpresse selber hörst du nicht. Du hörst nur deinen eigenen Schrank, der vor sich hin brummt und wunderst dich. Es ist ein bisschen wie, als würde es spuken. Das ist wirklich eigenartig. Aber zum Glück ging das nur ein paar Tage. Dann waren sie mit Spundwandpressen fertig. Und dann haben sie es ein paar Tage später nochmal an einer anderen Stelle gemacht, aber da ging es sehr viel schneller. Und jetzt tauchte dieses Ding auf und meine Frau hat es morgens entdeckt auf dem Weg zum Kindergarten, hat ein Foto davon gemacht und schickte mir das Foto und meinte, was ist das denn? Das wird bestimmt laut. Und ich gucke dieses Gerät auf dem Foto so an und denke mir, wow, es ist wirklich riesig. Und es hat nicht mal einen halben Tag gedauert, dann hatten sie es zum ersten Mal zum Einsatz gebracht, haben es hier unten direkt vor mein Arbeitsfenster gefahren. Und es ist halt wirklich ein, im Grunde sieht es aus, als hättest du an einen riesigen, überdimensionierten Bagger vorne diesen Arm abgemacht und hättest stattdessen ein 6 Meter langes Kettensägenblatt angebaut. Aber wenn man genau hinschaut, dann ist es keine Kettensäge, sondern die Zähne, was bei der Kettensäge die Sägezähne wären, sind hier kleine Grabschaufeln. Also kleine Schaufeln, die so an so einer Kette hängen, die sich im Kreis bewegen kann, wie bei einer Kettensäge. Und dann kann dieses Teil...
Ja, im Endeffekt ist das eine große Kettensäge.
Genau, im Endeffekt ist es eine große Kettensäge und dieses Sägeblatt, dieses 6 Meter lange, was da so vorne einfach raussteht, kann es dann natürlich...
6 Meter?
Ja, und das kann es dann nicht nur so 6 Meter nach vorne halten, sondern das kann es dann einfach senkrecht nach unten in die Erde schwenken. Und dann frisst sich dieses Teil halt so lange weiter tiefer in die Erde, bis das Ding senkrecht steht. Also wirklich senkrecht 6 Meter runter in die Erde zeigt. Und dann fährt diese Maschine rückwärts. Und währenddessen ist das Teil an und gräbt halt die Erde aus. Und was aber es dann noch
kann macht, es auch in Fels graben? Also sägt es richtig im Fels oder geht es nur in Lockermaterial?
Das wäre jetzt eine Frage, die du mit den Leuten da klären und erörtern
müsstest. Ich habe sowas auch bisher nur so im Fachbuch gesehen, dass es sowas gibt. Aber also ich habe das zweite Bild, was du geschickt hast, sowas kenne ich. Also diese Bilder. Aber so wie das in real aussieht, das habe ich noch nie gesehen. Das ist schon geil.
Ja, das, also die haben dann noch einen LKW.
Wahrscheinlich auch sündhaft teuer, dieses Gerät. Also
vermutlich
kann sich halt nicht jede Baustelle leisten.
Es kommt von einer holländischen, überhaupt sind hier alle großen Geräte, werden aus Holland angekarrt. Es kommen immer holländische LKWs mit holländischen Kennzeichen und laden irgendwelches unfassbares Großgerät ab. Und dann sind die hier so, weiß nicht, eine Woche oder so oder anderthalb und dann verschwinden die auch auf holländischen LKWs wieder. Und die Namen von den Firmen, die dran stehen auf den Maschinen, sind halt auch irgendwie holländische Firmen. Hatte ich auch mal gegoogelt. Und keine Ahnung. Ja, es geht um Entwässerung. Also die Holländer kennen sich ja mit Entwässern aus. Also dann holt man halt Holländer, wenn man die Erde entwässern muss. Also was dieses Teil dann macht, ist, es gräbt halt einen Schlitz, also es heißt Grabenfräse und fräst halt einen Graben in die Erde und den buddelt es aber quasi unmittelbar wieder zu. Und was es dann macht, ist, es legt einen langen Schlauch in die Erde rein und der ist perforiert und damit kann man dann das Grundwasser absaugen. Also an den Schlauch macht man dann am Ende.
Ja.
Genau, einen Drainageschlauch und dann saugt man da mit einer Pumpe im Grunde den Schlons raus. Und offensichtlich geht das wahrscheinlich besser, wenn um den Schlauch herum nicht unmittelbar Erde ist, dann wird es wahrscheinlich das Ding wieder verstopfen, sondern da
Filterkies oder sowas reinlegen.
Da muss ein Filterkies, genau. Und deshalb steht die ganze Zeit neben dieser Maschine, die hat innerhalb im Inneren oder so an der Seite von diesem Sägeblatt hat die noch so einen Schacht mit dran, der auch die ganzen 6 Meter bis in die Erde mit reingeht. Und wenn das Ding halt runtergeschwenkt ist, also in der Erde drin steckt und die Maschine da am Machen ist, dann fliegt halt oben ohne Ende Erde raus. Also es ist so, als würde die Erde kochen. Also es blubbert da einfach nur so raus aus dem Ding. Und die Maschine fährt dann rückwärts, aber ganz, ganz langsam. Also da musst du wirklich dir ein einzelnes Kettenblatt von diesem Kettenantrieb von dem Bagger anschauen und musst das fixieren, um zu gucken, ob sich das bewegt. So, das fährt so langsam, dass du quasi gucken musst, dieses Kettenblatt. Oh ja, jetzt ist es ein Stück um die Ecke gegangen. Also ich sehe, es bewegt sich. Es ist wirklich, wirklich langsam. Und vorne blubbert die Erde und dieser Schacht, der da mit dran ist, der steht dann sozusagen nach oben offen. Und da kommt ein Bagger angefahren und schüttet die ganze Zeit immer wieder eine Schaufel Kies nach der anderen oben in dieses Loch von diesem Schacht rein. Und das rieselt dann offensichtlich nach unten durch und ganz, ganz unten am Ende von dieser Säge kommt es wieder raus und wird quasi mit dem Schlauch zusammen an der untersten Stelle in die Erde rein verlegt. Und der Schlauch ist dann hinten auf so einer großen Rolle drauf und wird da irgendwie so durch so eine Führung quasi auch durch die Mitte von diesem Sägeblatt da unten reingeführt in die Erde. Und das sieht man am Anfang so, wenn sie das alles einspannen und vorbereiten und sich da so aufstellen, wo sie jetzt lossägen wollen. Und jetzt sind sie hier kreuz und quer über das Ding gefahren den ganzen Tag. Das Teil hat irgendwie über 600 PS und macht sehr viel große Abgaswolken und sehr viel Krach, wenn es fährt. Und haben heute ihre erlaubte Arbeitszeit, glaube ich, hart ausgekostet. Also die waren noch nach 19 Uhr am Rumröhren. Ich habe dann auf dem Balkon gegrillt und habe wirklich kein Wort verstanden von dem, was meine Frau so oder meine Kinder mir sagen wollten, wenn ich da am Grill stand. Aber irgendwann haben sie dann doch nochmal Feierabend gemacht. Aber spektakulär, muss ich schon sagen. Mal gucken, was sie als nächstes rausholen. Irgendwas, um Pfähle in den Boden zu rammen oder so. Die werden schon noch was holen, irgendwie, was ich noch nicht kenne.
Ja, ein anderes Gerät, was ich auch erst auf den Baustellen kennengelernt habe, was ich auch aus den Kinderbüchern nicht kannte, was mir dann aber gesagt wurde, was eins der wichtigsten Baugeräte auf Straßenbaustellen überhaupt ist, ist der, sie haben es dann mir gesagt, wie das Ding heißt, und ich hatte dann Schwierigkeiten, das zuzuordnen, nämlich ein Kräder ist es. Das war damals in Bayern und sie haben es sehr bayerisch ausgesprochen und ich habe das dann gegoogelt, Kräder, K-R-E-H-D-E-R oder so ähnlich, bis ich dann drauf gekommen bin, nee, das kommt von Great, also G-R-A-D-E-R, das halt
Erdhobel.
Genau, der Erdhobel, was ein cooles Gerät ist, so ein sehr langgestrecktes mit einem, ja, ist im Endeffekt mit einem Hobel, gell? Also vorne hat es
wie so ein Räumschild, so eigentlich, oder?
Wie? Ja, so ein Schild.
So ein genau, Räumschild so ein beim Panzer, ja?
Genau, oder beim Schnee, bei der Schneeflug, Dings, ja. Schneeflug. Und in der Mitte hat es dann aber nochmal so ein Ding. Wie so ein Hobel im Endeffekt wirklich und dann und eben halt Räder und Fahrerkabine und so und sehr, sehr lang und gibt es wohl eine sehr spezielle Ausbildung dafür, wurde mir gesagt, dass es eben irgendwie teuer ist, so jemanden zu holen, so jemanden zu haben, aber man braucht ihn eben, weil man muss es halt ganz gerade machen, damit man halt eine Straße drauf bauen kann, was ja naheliegend ist und ist halt auch nicht zu ersetzen durch irgendwas anderes, das kann halt ein Bagger nicht machen, so gerade, ne? Und das war aber auch ein Gerät, was ich vorher nicht kannte. Also es war, habe ich erst auf den Baustellen kennengelernt. Also man trifft dann doch immer wieder so Geräte, die man nicht aus dem Kinderbuch kennt, aber die
auch spannend sind. So einfacher Muldenkipper oder so, ja, da kennst du dann so aus dem Buch, dass es so ein LKW ist, der hat hinten so, also quasi der typische Kieslaster. Und dass es die Dinger aber auch so in klein gibt, wo die Mulde vorne ist. Und vorne, man sitzt dahinter und es gibt gar keine richtige Fahrerkabine, sondern nur so einen Sitz wie auf so einem alten, offenen Traktor. Ja. Und dann fährt er da so rum und den habe ich halt heute gesehen und der Bagger macht ihm immer quasi vorne die Mulde voll und wenn der Bagger fertig ist, dann kommt der Typ und bevor er sich auf seinen Sitz setzt, nimmt er da irgend so ein Handtuch, was da noch rumliegt und fegt erstmal den ganzen losen Kies, den der Baggerfahrer auf seinen Fahrersitz mit draufgekippt hat, weil er das da nicht so genau getroffen hat, von seinem Sitz runter und dann fährt er los. Und auch ein wirklich lustiges kleines Gerät.
Oder auch das Bohrpfahlgerät, was ich ja jahrelang überwacht habe. Überhaupt das Konzept des Bohrpfahls ist ja den meisten überhaupt nicht bekannt oder vielen nicht bekannt. Ich meine euch schon, weil ich euch das schon oft erzählt habe, aber dass eben, wenn du ein Haus nicht auf Fels gründen kannst oder nicht auf einen Untergrund, der irgendwie hält, also oder auf einen Kies oder so, ja, dann musst du eben es auf irgendetwas gründen, was quasi wie ein Fels ist oder wie etwas, was eben fest ist. Und das kannst du eben dadurch erreichen, dass du einen ganz tiefen Pfahl in die Erde baust, in die Matschepampe, die du da vielleicht hast. Und wenn der Pfahl nur lang genug ist, dann wird eben durch die Mantelreibung am Pfahl, steht das dann in der Matschepampe, wie als wäre es fest, was total faszinierend ist, finde ich. Aber muss halt zum Teil eben sehr tiefe Pfähle machen. Und so ist es eben auch in Frankfurt unter den Hochhäusern. Ne? Die stehen halt auf Bohrpfählen. Und diese Bohrpfähle, die herzustellen, das ist nicht unspannend. Also du musst dann eben, eventuell bohrst du dann ja auch durch irgendwelche Grundwasserstockwerke durch, die dir dann eben das Wasser reindrücken und so und wo du dann einen Grundbruch kriegen kannst und sowas. Das ist alles sehr spannend. Du musst ein tiefes Loch bohren und das mit Bewehrung und mit Beton füllen, damit du oben dann ein Haus draufstellen kannst. Und das musst du sehr oft machen. Und da gibt es riesige Bohrgeräte für. Also es ist sehr spannend. Und das auch die findet man nicht in Kinderbüchern.
Die sehen ungefähr genauso aus wie diese Spundwarnpressen. So. Also so hinten sieht es so aus wie so ein riesiges Baggerelement und dann hat es so einen massiven Turm vorne dran.
Ja, genau.
Und diese Spundwarnpresse, die konnte vorne auch umgerüstet werden auf Bohrer. Und manchmal haben die halt auch erstmal so in den Boden so reingebohrt und den so quasi aufgelockert bis in die Tiefe und dann die Spundwand draufgesetzt und reingehämmert, damit es schon mal so ein bisschen lose da unten ist oder so.
Ja, zum Teil wird ja auch, werden so, ich glaube, überschnittene Bohrpfahlwand wird es genannt. Wenn du statt Berliner Verbau, also statt so Buntwänden, kannst du eben auch deine Baugrube schützen, dadurch, dass du so kleine Bohrpfähle mit einem geringen Durchmesser bohrst und die bohrst du dann so in einem Abstand, dass gerade so kein Bohrpfahl mehr dazwischen passt und die bewehrst du alle nicht, also du machst sie praktisch nur aus Beton und dann bohrst du im zweiten Schritt immer noch dazwischen, noch den zweiten, sodass die sich überschneiden und die bewehrst du dann mit Stahl, gell? Sodass du dann eben eine Wand hast, die dicht ist aus Beton und dazwischen immer Stahlbeton. Aber eben lauter Pfähle ist natürlich eine krasse Arbeit. Ne? Also musst du echt richtig viel bohren. Aber du hast dann eben eine Betonwand statt Berliner Verbau, also statt dem, was du beschrieben hast.
Ja, und auf der anderen Seite, wir haben ja noch eine zweite Baustelle hier, wo ein Haus errichtet wird, ein großes, mit Tiefgarage drunter. Und die machen gerade einfach ein unfassbares Bohrloch, wo die Tiefgarage, nicht Bohrloch, eine Baugrube, wo die Tiefgarage mal reinkommen soll. Und die haben sich dann auch so ein Teil geholt, was in den Boden bohren kann. Und das hat im Boden einfach nur tief reingebohrt und dann haben sie diese Löcher, diesen Schlamm, da haben sie irgendwie Schlamm drin erzeugt, keine Ahnung, in diesen Bohrlöchern und den haben sie dann einfach mit Beton verfüllt, also da haben sie irgend so einen Schlons reingegossen und im Endeffekt haben sie da dann auch so Wände reingedrückt und jetzt hat das Teil hölzerne, also wo das andere Ding stählerne Spundwände stehen hat, das andere Loch, was sie in der anderen Baustelle auf der anderen Straßenseite gemacht haben, hat das andere Loch jetzt so hölzerne Wände. Und da sind heute Leute gekommen und haben da so endlos lange quasi so Schrauben, riesige Schrauben quasi, waagerecht dann reingedreht durch die Holzwand in die Erde quasi auf der anderen Seite. Und die Wand dadurch
Erdnägel.
Erdnägelmäßig, aber verschraubt. Mit so einer
Erdanker, ja.
Ja, genau, der Erdanker, das trifft es, ja. Und dann schaust du diese beiden Baugruben an, die sind so, wenn du bei mir die Einfahrt reinläufst, kannst du quasi auf der einen Seite in das eine Loch gucken, auf der anderen Seite in das andere Loch. Und die Einfahrt ist dazwischen so das Einzige, was noch für den Personenverkehr zugänglich ist, damit wir mit den Autos noch irgendwie, und damit das Müllauto zu unseren Mülltonnen kommt und so. Haben sie das noch übrig gelassen. Übrigens
mit dem Schlamm gerade, ich hab's nicht ganz verstanden, was du mit dem Schlamm meinst, aber woran mich das erinnert, ist auch was Spannendes, was auch benutzt wird bei so Bohrungen. Es gibt ja so Stoffe, Thema Thixotropie, sagt dir wahrscheinlich was, oder?
Ah, Ketchup.
Genau, Ketchup. Es gibt also Stoffe, die sich unterschiedlich verhalten, je nachdem, ob sie in Bewegung versetzt werden oder still, die also zum Beispiel, wenn sie still sind, ganz fest sind und sobald sie in Bewegung kommen, man drin versinkt. Also Treibsand ist so ein Beispiel, gell? Und das wird tatsächlich in so Bohrlöchern benutzt, mit man könnte sagen Schlamm. Solange der Bohrer sich dreht, also solange die Bewegung ist, ist das ganz flüssig und du kannst eben bohren. Und sobald der Bohrer aufhört, wird das steinhart und stabilisiert so dein Bohrloch. Was super geschickt ist. Und ja, Ketchup ist auch so eine Tixotrope Flüssigkeit, soweit ich weiß, gell?
Ja, der wandelt sich halt immer wieder hin und her,
so ein bisschen schütteln oder klopfen, ja. Genau, ja.
Genau.
Weil es dann eben flüssig wird. Es ist eben nicht nur so, dass du das Ketchup damit rausschüttelst, sondern du veränderst wirklich seine Fließeigenschaften. Was echt spannend ist.
Was man im Sneakball alles lernen kann.
Ja, heute lernen wir ganz schön viel, ja.
Ja, also wir sind irgendwie in den Baumaschinen-Podcast abgedriftet, während du weg warst.
Völlig, völlig.
Das heißt, ihr seid noch nicht bei der nächsten Kapitelmarke.
Noch lang nicht.
Ach, hey, je.
Wir haben eine Baumaschine nach der anderen durchgehechelt und Grundprinzipien erklärt.
Genau. Was hast du eigentlich heute für Baumaschinen jetzt schlussendlich geholt? Das wollten wir dich noch fragen.
Was? Wer, wie? Ich?
Der Stefan, du warst doch heute im Baumarkt und wolltest Baumaschinen kaufen.
Ich war im Baumarkt, ja, und am Ende, im Endeffekt, war die Empfehlung, naja, Exzenterschleife ist schon das, womit sie am besten rankommen. Viel Spaß.
Was ist
das? 30 Quadratmeter über Kopf mit einem 15 Zentimeter Teller abschleifen. Hurra!
Hä, was
abschleifen? Den Kaputt.
Könnte weiter dauern.
Wir werden den Kaputt weiß streichen und da muss natürlich ein bisschen was runterfallen.
Das ist aber unschön. Da hast du ja den ganzen Staub dann auf dem Kopf und so und im Augen und überall.
Ja, vielleicht ziehe ich eine Schwimmbrille aus. Auf.
Boah, das ist schrecklich.
Ja, er hat mir noch so ein Schleifpapier mitgegeben, was irgendwie gut bei Lack und so ist, dass ich nicht dauernd zusetzt. Aber mein Gott, ja.
Und wie lange brauchst du dafür?
Das werden wir sehen. Also die Pfosten sind schon weiß. Wenn
du das vorher wüsste, ne?
Also ja, nee, wie lang schleift man da an so einem Meter Pfosten zum Beispiel? Schleift man da eine Minute oder schleift man an einem Meter eine Viertelstunde?
Nee, 3 Minuten vielleicht oder so.
Ah, okay.
Ja, ich habe von meinem Cousin noch einen Elektrohobel ausgeliehen. Für die großen gerade Stücke kann man da auch damit rangehen, aber die Bretter, die das Dach quasi von unten sind, die sind alle schon so gebogen in sich. Wenn du da mit dem Elektrohobel drüber fährst, macht es keinen Spaß. Ja, du nimmst dann halt an den falschen Stellen zu viel ab und an anderen Stellen nimmst du nichts ab und das ist ja das nicht, was du willst. Plus, es kommen Nägel durchs Dach durch und das findet halt so ein Hobel auch eher mäßig geil.
Nee, ja.
Ich denke, ich werde jetzt erstmal mit der Flex durchgehen.
Das war auch nicht gut, oder?
Ja, ich werde jetzt erstmal mit der Flex durchgehen und die ganzen Nägel wegflexen und dann kommt im nächsten Schritt, werde ich dann schleifen. Und dann Exzenterschleife, ja mein Gott, dann geht halt ein Papier kaputt. Also das ist halt nicht so schlimm.
Ach, jetzt ist mir wieder eingefallen, was wir gestern noch gemacht haben, außer Baumarkt. Wir haben den Zulauf von unserer hinteren Zisterne, da hatte ich nämlich, da war, nachdem der Bagger vor, ich glaube, 4 Jahren die Eibenhecke weggerissen hat, hat er auch den Zulauf zerstört, das Rohr. Und da hatte ich dann letztes Jahr sowas hin MacGyvert mit Rohrstücken, die zum Teil nur halb waren, also oben offen. Und also es war extrem
so ähnlich wie eure Elektroleitung.
So ungefähr, ja. Es hat wirklich meinem Schwiegervater alle Ehre gemacht. Das haben wir jetzt mal, da haben wir jetzt mal ein 2 Meter langes Rohr gekauft und haben das da verbuddelt. Das ist jetzt alles schick. Und haben dabei aber festgestellt, dass die Zisterne hinten voll ist. Also offensichtlich, das, was ich dahin MacGyvert habe, hat funktioniert. Aber auf Dauer war das nicht gut. Deswegen haben wir das jetzt ordentlich gemacht und haben das da jetzt ordentlich vergraben. Ja, das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Und morgen kommt noch die Elektrifizierung der Garage. Und wenn dann an Karfreitag meine Frau das noch zulässt, dass wir da noch was arbeiten, ich bin mir nicht sicher, ob sie das tut. Vor allem mein Schwibschwager ist ja Protestant, das ist ja sein größter Feiertag. Mal gucken, aber ich glaube, er ist da entspannt, was das angeht. Mal gucken, fällt uns vielleicht auch noch was ein, was wir noch machen. Ich bin sicher, dass uns noch was einfällt. Aber ja, der Lutz ist ja der Meinung, dass wir noch das Baumhaus bauen sollten, aber das werden wir wohl nicht schaffen. Ja. Aber ist, glaube ich, jetzt auch nicht so der gute Zeitpunkt, weil da müssten wir 2 große Äste von der Kirsche absägen und momentan steht die halt voll im Saft. Ich weiß nicht, ob der das so gut tut. Das sollte man wahrscheinlich.
Das finde ich nicht lustig. Nee. Das ist eher im Oktober, November, sowas.
Eher fies, genau. Das sollte man eher im Herbst tun. Machen wir vielleicht da eher.
Ja. Naja, kannst du ja nächste Woche berichten, wie weit ihr gekommen seid.
Ja.
Ja. Das nächste Thema ist Elektromobilität. Einer von euch war wieder elektrisch unterwegs.
Oh Gott, ich habe schon wieder vergessen. Ja, ich war letzte Woche, es ist eigentlich nur ein kleiner Rant. Ich war letzte Woche es war ein Spaziergang. Und da ruft mich ein Freund an, den ich neulich besucht habe mit dem Elektroauto und das hat auch sehr gut geklappt, auch mit dem Laden und so. Ihr könnt euch erinnern, wo ich an dem Ladeding, was für Fahrräder war, geladen habe. Und Bob, du kannst dich vor allem noch erinnern, wie wir diese Freunde letztes Jahr besucht haben. Das war nämlich unsere erste größere Elektrofahrt da in die Nähe von Würzburg, wo wir so nachts so extreme Schwierigkeiten mit dem Laden hatten und so mit 6% dann
die Story haben wir ja hier auch im Podcast erzählt.
Genau, haben wir lang und breit erzählt. Auf jeden Fall, diese Freunde waren das. Und die hatten jetzt mit ihrem Carsharing auch ein Elektroauto, womit sie aus Würzburg irgendwie die Oma geholt haben und nach Hause gefahren haben, in die Nähe von Würzburg. Und dann zu Hause gemerkt haben, dass das Auto zwar, als sie es in Würzburg genommen haben, an so einer Ladesäule hing, aber offensichtlich nicht geladen wurde und halt leer war.
Shit.
Echt böse, genau. Und sie kamen halt da in der Nähe von Würzburg an, Waldbüttelbrunn, und was oben auf dem Berg liegt, und hatten irgendwie noch 9% im Zoe. Nee, 9 Kilometer, nicht 9%, 9 Kilometer im Zoe. Womit man keine großen Sprünge mehr macht. Und dann hat er mich eben angerufen, hat gefragt so, ja, wie ist denn das hier mit dem Laden? Wie läuft das? Er hat nur noch 9 Kilometer und er will jetzt nicht irgendwie auf gut Glück irgendwo hinfahren, weil hat eben nicht mehr viel. Wie läuft das dann? Macht man da einfach mit der EC-Karte und so? Ja, also er hatte keine Ahnung, wie man ein Elektroauto lädt. Wo ich ihm dann sagen musste, ja, so sollte das sein, aber so ist das leider nicht. Und ich kann nicht verstehen, warum es nicht so ist.
Es ist mittlerweile Vorschrift, aber nur für neu gebaute Säulen.
Ja, genau. Und ich habe ihm dann vorgeschlagen, es gibt in Waldbrüttelbrunn eine Ladesäule, weiß ich.
Wollte ich gerade sagen, habe ich gerade nachgeguckt, gibt's.
Die auch zu meinem Verbund gehört, also wo ich die Ladekarte habe. Und ich kann ihm nicht versprechen, dass es funktioniert, aber ich glaube, dass es funktioniert, wenn er dahin fährt und ich schalte sie ihm frei und er kann dann laden. Das müsste gehen, aber die Ladesäule war besetzt.
Ist doch nur eine.
No.
Dann hat er so gemeint, ja, wie ist denn das mit so einem Adapter für Schokostecker? Kann man sowas an der Tankstelle kaufen? Und er hat gesagt, ich glaube nicht.
Und wenn der Adapter kostet 250 Euro ungefähr oder so?
Genau, das ist nicht praktikabel.
Kaufst. Ja.
Und seine Frau ist aber sehr abenteuerlustig, ja, also das ist schon immer gewesen. Und die hat dann gemeint, so ein Quatsch, wir fahren mit dem Auto nach Würzburg runter und hier steht sogar extra, dass man es abschleppen darf, wenn man wenn man keinen Strom mehr hat. Das heißt, wenn wir liegen bleiben, dann muss einfach die Oma, nee, also die andere Oma, also ihre Eltern müssen kommen und sie abschleppen. Oder sie schleppt es dann mit dem Auto, ja. Und aber vielleicht reicht es ja bis Würzburg. Dann habe ich gesagt, ja, wie weit ist es nach Würzburg? 8 Kilometer. Sie haben noch 9 drin.
Und aber bergab, das, hast du gesagt.
Genau, wow, so mutig weiß ich nicht, ob ich wäre, aber die hat wirklich Eier aus Stahl, also ist wirklich krass, und ja, haben sie gemacht, und es geht halt wirklich stark bergab von Bad Wildbrunn nach Würzburg, muss man schon sagen, also wahrscheinlich war das am Ortsrand von Würzburg genauso voll wie oben in Bad Wildbrunn, nehme ich an, und sie sind angekommen damit, also ist gut gegangen, aber ja, ist halt wieder so ein Beispiel von, Scheiße, hat nicht richtig geladen, war genau das Problem, was ich auch an jeder zweiten Ladesäule habe, dass ich immer wieder, dass ich meistens dreimal versuchen muss, bevor es dann anfängt zu laden und ich nicht weiß, was habe ich falsch gemacht, also geht halt nicht sofort auf Anhieb, sondern braucht halt ein paar Versuche und dann geht's auch, und wenn man das halt nicht überprüft hat, dann kann es eben sein, dass es leer bleibt und dass ich dann halt nicht zu einer Tanke fahren kann und sagen kann, hier, einmal vollladen, ich zahl bar. Ah, ja, das ist halt,
ja.
Scheiße ist das.
Das ist,
da muss noch was passieren. Tut mir leid.
Ja,
das ist noch nicht benutzerfreundlich genug.
Da muss schon, also dass man wenigstens irgendwie eine Kreditkarte dranhalten kann oder so. Aber es hätte ja in dem Fall auch nicht geholfen, weil die Säule war halt besetzt. Ne? Ich meine, das Problem bei so Schnellladesäulen auf der Autobahn ist ja immer nicht so tragisch, weil da weißt du irgendwie, derjenige, der lädt ja jetzt 15 Minuten oder lass es 35 sein, aber der, vielleicht ist davon schon die Hälfte rum, der kommt schon irgendwann oder die.
Ja, klar.
Und dann geht's weiter. Aber so in der Stadt, diese Langsamladesäulen, das kann 2 Stunden dauern, das kann 4 Stunden dauern, bis derjenige wiederkommt. Also da lohnt sich's halt nicht zu warten.
Ja, weil
ich hatte jetzt.
Aber wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, weil irgendwie die Oma wollte eh noch bis abends bleiben und so. Also, aber hat ein dummes Gefühl, gell? Kann auch sein, dass der den ganzen Nacht da steht. Und die Sperrgebühr einfach in Kauf nimmt, gell? Das kann ja sein.
Das könnte sein, ja, das ist. Ich hatte jetzt zweimal in Koblenz das Problem. Da ist in der Innenstadt an relativ prominenter Stelle eine Ladesäule mit 2 Anschlüssen. Der eine ist meistens scheinbar von so einem Carsharing-Auto blockiert, aber der andere scheint frei. Und
das war ein bisschen früh.
Zu früh, Stefan.
Ja, wollte ich jetzt auch gerade sagen. Das ist ein bisschen wie wenn du bei den Oscars, wenn die Musik kommt, weil du aufhören sollst zu reden.
und man muss aufs Klo. Ja, Koblenz.
Der war dann zugeparkt von so einem scheiß BMW, der aber nicht mal Plug-in-Hybrid, der war einfach Verbrennerfahrzeug. Sehr ärgerlich. Das nervt dann auch immer.
Das ist sehr ärgerlich, ja. Also da
habe
ich kein Verständnis für.
In Frankfurt hatte ich es jetzt auch. Da hatte ich es auch einmal, dass auch ein Verbrenner auf der Bergerstraße eine Ladesäule zugestellt hat. Und die Stadtpolizei war dann irgendwie 2 Straßen weiter, wo ich dann rumgefahren bin, um mir irgendeinen anderen Parkplatz zu suchen, der dann halt keinen Strom hat. Da stand dann die Stadtpolizei rum und hat irgendwie Leute aufgeschrieben, die mit so einem Umzugslaster auf dem Gehweg standen, wo du dann auch denkst, so, ja, der hat wahrscheinlich wirklich was Sinnvolles zu tun, der muss da irgendwas einladen. Den schreibst du jetzt auf. Da drüben könntest du mal wirklich jemanden wegscheuchen, der da gar nichts Sinnvolles zu tun hat, aber
ja, genau.
Das war ihnen dann offensichtlich zu egal. Ja, so, jetzt hau die Musik rein, komm, gib ihm.
Jazzwitz der Woche. Ich hatte das eben so schön vorbereitet und so, und dann bin ich versehentlich auf den Knopf gedrückt.
Fantastisch.
Und dann, oh shit. Hättet ihr nichts gesagt, hätte ich es rausschneiden können. So erleben es alle mit.
Umso besser, ja, ist authentisch. Ja, wie viel Lautstärkenabstufung hat eine Jazz-Trompete?
11.
2. An und aus.
Okay. But it goes to 11.
Stimmt.
Ja.
Wunderbar.
Ja.
Dieser 11-Witz.
Schön, also, dann kommen wir zur letzten Kategorie.
Was schauen wir nächste Woche, genau?
Oh Gott, ich bin dran, gell?
Ja.
Ja. Ich hab was.
Was ein Glück.
Kurz entschlossen. Ich hatte die letzten Wochen immer irgendwelche Dinge in der Hinterhand. Die habe ich jetzt alle vergessen. und heute habe ich mich für was entschieden, was ganz neu mir reingespült wurde. Und ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, oder? Was jetzt kommt. Es kommt Netflix. Oh, wahrscheinlich wurde euch nicht vorgestellt.
Doch,
und deswegen.
Doch. Ich habe sogar, glaube ich, auf meine Playlist.
Wirklich?
Oder?
Coming of Age?
Ja.
Ja.
Und deine Musik?
Genau.
Metal Lords.
Ja.
Habe ich auf meine Playlist schon.
Wir sind zu vorhersehbar in letzter Zeit. Das ist, ja. Also gerade wir beide sind zu vorhersehbar geworden.
Feel Good Teenie-Film-Komödie.
Ja, klingt super, oder?
Ja, und das Foto sieht so cool aus, der eine mit dem Kiss-Gesicht.
Ja, es macht Spaß. Ja, und ich hab mal kurz reingeschaltet, um zu gucken, ob ich so vom Gefühl her irgendwie dazu connecten kann. Und direkt ein Cameo-Auftritt von einem von Metallica, wo ich dachte so, okay, ich bin dabei. Fantastisch. Und ich bin gespannt, weil ich ja in letzter Zeit gemerkt habe, dass ich zu alt werde für Coming-of-Age-Filme. Ich bin gespannt, ob ich jetzt mit dem durch die Musik vielleicht irgendwie besser connecten kann. Mal sehen. Bin gespannt.
Alright. Ja, wird mir auch gerade vorgeschlagen. Ich habe jetzt mal hier die Netflix-Homepage aufgemacht, mich eingeloggt und direkt oben erste Banner.
Also ich versuche in 3 Wochen bei meinem nächsten Vorschlag wieder irgendwie unkonventioneller zu sein, dass das nicht so vorhersehbar wird. Weil in letzter Zeit sind wir sehr vorhersehbar, also gerade Stefan und ich.
Ja.
Mal gucken.
Gut, wir haben ja versucht, den Bob vorher zu sagen, das hat ja nicht so gut geklappt.
Ja, naja, müssen wir schauen. Das ja. Wie kannst du die Sachen vergessen? Klickst du die nicht in deine Watchlist rein irgendwie?
Doch, aber ich klicke da so viel rein, dass die dann irgendwann wieder weg sind.
Untergehen, okay. Ja.
Ja gut, die Operation Schwarze Krabbe wäre schon naheliegend auch gewesen. Dann
so ein bisschen unerfreulich gerade Kriegsfilme jetzt zu gucken.
Ja, ist halt, genau, ja, das ist die Sache. Da hatte ich nicht so viel Lust jetzt drauf. Was habe ich noch? Da habe ich unheimlich viele Serien reingeklickt.
Ja, da bleibt das alte Netflix-Thema. Man kann nicht vernünftig filtern. Es gibt keine. Also die Ansichten sind einfach alle kacke. anstrengend.
Ja, Big Buck habe ich schon lange in der Dings. So eine französische Androiden-Dystopie. Aber Comedy-Dystopie, was wahrscheinlich schrecklich ist, ich weiß es nicht. Schon ziemlich lang drin. Na, mal gucken. Ah, es kommen dauernd neue Sachen. Uns fällt immer was Neues ein.
Genau, ja. Nächste Woche bin ich wieder dran, oder? Dann, oh Gott, muss ich wieder das ausdenken.
Ja.
Okay, naja, mir wird schon was einfallen. Ah, das ist von 2019, das darf ich nicht nehmen. Gut, ja, machen wir den Deckel drauf auf diese Sendung, die Sendung mit dem Baugerät. Und
das wäre echt viel Baugerät diesmal.
Das habe ich alles verpasst, da muss ich auch mal nachhören.
Das musst du mal nachhören. Also, weiß nicht, Kommentare zu Baugeräten könnt ihr natürlich trotzdem gerne abgeben, aber eigentlich vielleicht eher zu The Bubble.
Völlig Blödsinn erzählt, aber wohl, zu jetzt Dune. Hat schon Hand Fuß was erzählt.
Ja, so halbwegs. Ich beobachte genau, das ja sehr genau, was diese Dinger hier machen. Genau, spielt Dune
2.
Spielt Syndicate, spielt irgendwas.
Schaut auf unseren Instagram-Account, ich werde diese Woche einiges posten. Von halsbrecherischen Garten-Geschichten. Und bleibt uns gewogen und hört uns nächste Woche wieder.
So ist es. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.